Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik. Ja, und bevor wir in die Folge einsteigen, muss ich ja erstmal Abbitte leisten und mich entschuldigen oder zumindest erklären. Am 1. April ist eine Rezensionsfolge erschienen mit 6 Titeln, die es überhaupt nicht gibt. Es war ein April-Scherz. Nico Wagner und ich haben es gemeinsam ausgeheckt bzw. uns auch gegenseitig überrascht, weil wir nicht voneinander wussten, was denn passiert. Also alles das, was wir am 1. April rezensiert haben, ist zumindest bislang noch nicht erschienen. Vielleicht lässt sich ja der eine oder andere von unserem kleinen Spaß inspirieren. Wenn du das gehört hast und schon in deinen Lieblings-Online-Shops oder in den Läden nachgefragt hast, dann mussten wir dich an dieser Stelle enttäuschen. Also April, April. Kein April-Scherz hingegen ist die Folge heute. Heute haben wir wieder eine Episode Spiele des Lebens, Magic Moments, und haben da einen Gesprächspartner zu Gast, auf den ich mich sehr freue. Wir haben lange nach einem Termin gesucht und wir haben vor allem 10 Spiele miteinander, die wir zu besprechen haben, die er mir mitbringt und welche Spiele das sind, wer es ist und natürlich, was wir anhand der Spiele für einen Lebensweg nachzeichnen. Das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Und der Gesprächspartner heute kommt hier aus Hessen, also zumindest die Firma sitzt in Hessen. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dem Pressesprecher von Pegasus Spiele, nämlich dem Peter Berneiser. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat, bis wir hier einen Termin gefunden haben. So viel sei gesagt, es lag nicht an dir.
Du, eine gewisse Vorfreude und Begehrlichkeit sind doch grundsätzlich schätzenswert. Ist doch immer schön, wenn man nicht sofort Zeit hat und immer verfügbar ist. Also ich erkenne ja auch an, dass ihr viel arbeitet und dass du viel arbeitest. Insofern freue ich mich, dass es geklappt hat.
Danke. Genau. Nicht nur Pegasus-Spiele sitzt in Hessen, sondern ich auch. Ich bin in Hessen geboren und habe immer in Hessen gelebt und mein Herz hängt auch an Hessen. Deswegen arbeite ich vielleicht bei einem hessischen Spieleverlag.
Großartig. Du wohnst in Limburg, glaube ich, hast du mal erzählt.
Genau, richtig. Limburg an der Lahn, ja.
Sehr schön, ja. Ein schönes Städtchen und die goldene Badewanne oder das goldene Klo von eurem Erzbischof.
Das ist ein bisschen, genau, das kommt ein bisschen aus dem Bereich Urban Legends. Aber ja, es sind da Dinge gebaut worden, die man hätte auch günstiger umsetzen können. Und dadurch hat Limburg natürlich eine gewisse Berühmtheit erlangt. Es gibt aber auch noch andere schöne Dinge dort zu entdecken. Decken abseits von Prunk, Sucht und Pracht auf jeden
Absolut.
Fall.
Absolut. Limburg ist eine total schöne Stadt. Ja, die kenne ich ganz gut. Also insofern ein schönes Fleckchen Erde. Und Friedberg natürlich auch, wo du dann arbeitest. Pendelst du da jeden Tag oder bist du auch viel im Homeoffice?
Ja, das ist eine Mischung. Vor-Ort-Präsenz natürlich, weil ich auch Teamleiter bin für unser PR- und Marketing-Team. Und einen Teil kann ich auch im Homeoffice dann eben erledigen. Und wenn ich rüberfahre, dann einmal durch den schönen Hochtaunus. Das ist auch immer eine schöne Fahrt.
Um großartig.
Aus, genau, ein bisschen wach zu werden, Musik zu hören, ja, und sich auf den Tag vorzubereiten.
Ja, wunderbar. Und du bist Pressesprecher bei Pegasus. Vielleicht bevor wir so richtig einsteigen, was umfasst denn alles dein Aufgabengebiet? Jetzt Teamleitung, Pressekontakte, Medien. Wir haben immer mal miteinander zu tun, wenn ich Rezensionsexemplare anfrage. Auf der Messe läuft man dir über den Weg. Du bist immer beschäftigt, aber was machst du eigentlich?
Das ist eine richtig gute Frage. Was mache ich eigentlich? Das frage ich mich manchmal am Tagesende dann eben auch. Was macht man eigentlich so? Es sind natürlich ganz viele Themen. Also ich verantworte unser PR- und Marketing-Team. Schwerpunkt sind die Bereiche Online-Marketing, natürlich unsere Webseite, Landingpages eben erstellen. Also das machen dann Kolleginnen von mir, aber ich bin natürlich in der Koordinierung und Planung dann eben involviert. Newsletter auf jeden Fall. Wir haben Social Media auf verschiedenen Kanälen, die wir bespielen halt, vom Blue Sky bis Facebook etc., WhatsApp-Kanal inzwischen eben auch, LinkedIn und so weiter und so fort. Wir machen dort auch in der Abteilung natürlich viele Fotos, das sind Produktfotos, das sind aber auch Eventfotos, wenn wir auf Veranstaltungen eben sind, auch ein bisschen die tolle Brettspiel Szene auch einzufangen und die Community, was da alles passiert, das sind immer großartige Momente auf jeden Fall auf solchen Veranstaltungen. Sowas fangen wir natürlich dann eben auch ein. Wir haben unser eigenes Pegasus-Spiele-Studio inzwischen, aus dem wir jetzt beginnend im März regelmäßig live streamen werden. Wir haben jetzt nochmal unsere Online-Convention Conspiracy am Wochenende, Freitag und Samstag als Sonderevent. Im Mai sind wir nochmal auf der RPV Roleplayverse. Da bespielen wir eine Bühne und haben einen Livestream in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und danach werden wir zweimal im Monat regelmäßig streamen. In einer Woche Pen und Paper Rollenspiel, wahrscheinlich in der ersten Woche und der dritten Woche zu Brett- und Kartenspielen, auch mit wechselnden Themen, Gästen etc. Da haben wir ganz viel zu tun im Studio. Neben den Livestreams natürlich auch noch Produktvideos. Wir machen Handelsschulungen. Also HändlerInnen können sich dann bei verschiedenen Terminen anmelden und können bei Online-Schulungen eben mitmachen und so weiter und so fort. All das wird in unserem Studio produziert. Und darüber hinaus natürlich noch Marketing-Kooperationen oder jetzt auch spezielle Bereich, den ich dann noch speziell noch mit verantworte, ist natürlich die Presse- und Medienarbeit, Kontakt zu MedienvertreterInnen, ob das klassische Presse ist, ob das BloggerInnen sind, Menschen, die auf Twitch unterwegs sind etc. Das können alle möglichen Menschen sein, die halt über das Medium Spiel und übers Spielen berichten, in welcher Form eben auch immer halt. Und die haben unterschiedliche Anfragen. Das können natürlich auch mal Presseexemplare sein, wenn sie halt Spiele vorstellen wollen auf ihrem YouTube-Kanal oder in ihrem Blog oder in der Zeitung ganz klassisch halt noch. Es können aber auch allgemeine Fragen zur Branche allgemein und zu Pegasus-Spiele im Speziellen dann eben sein. Ja, völlig unterschiedlich. Und jeden Tag kommen andere Fragen, Anmerkungen eben rein.
Also sehr vielfältig. Und genau, weil wir uns ja jetzt ein paar Mal auch begegnet sind und immer netten Kontakt hatten und ich das total spannend finde, was du machst. Ich war ja letztes Jahr auf eurem Tag der offenen Tür, als ihr eure neue Halle dann vorgestellt habt im Juni und so. Das war ja auch ein sehr spannendes Event. Und dann hatte ich den Wunsch, dass wir mal hier im Podcast ein bisschen quatschen. Einerseits über deine Arbeit, aber eben auch über die Frage, wie kommt man denn eigentlich zu einem Spieleverlag als Pressesprecher? Du hast ja einen interessanten Weg, was man ja auch ein bisschen nachverfolgen kann. Und genau, deswegen ist so dieser Aufhänger Spiele des Lebens. Wo kommt Peter Bernheiser her? Was hat ihn spielerisch geprägt? Und wie ist er zu dem geworden, der er heute ist?
Wow.
So, dann gucken wir doch
sehr
mal.
Sehr reflektierend.
Ob wir uns metaphysisch oder philosophisch oder biografisch dran wagen, schauen wir mal. Aber ja, was war denn so der erste Spieletitel, anhand dem du so deinen Einstieg in das Thema Brett, Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Computerspiele, was auch immer für dich nach.
Chronologische Herangehensweise auch sehr stimmig, da ich studierter Historiker und Archäologe bin, ist so eine gewisse chronologische Ordnung irgendwie das, was mich auch ausmacht. Deswegen ist gerade so das erste Spiel, mit dem alles angefangen hat, auch sehr gut und passend, weil es doch so mein restliches Leben auch ein bisschen widerspiegelt, meine Interessen auch. Weiß nicht, ob es überhaupt jemand kennt, aber es ist der Hexenmeister vom Flammenden Berg. Ich sehe keine Reaktion bei dir.
Doch.
Kennst du?
Doch, absolut.
Dieses Brettspiel, das basiert auf einem von Ian Livingstone und Steve Jackson geschriebenen Abenteuerspielbuch Anfang der 80er Jahre. Die haben die sogenannte Fighting Fantasy Reihe begründet. Also das sind so Spielbücher, die man alleine spielen kann. Die bestehen aus vielen verschiedenen Textabschnitten und man wird immer wieder vor Entscheidungen gestellt. Also ja, du gehst den dunklen Gang entlang, der verzweigt sich dann. Möchtest du nach links gehen, dann lies weiter bei 182 oder möchtest du nach rechts gehen, dann lies weiter bei 75. Und so wird man immer wieder vor Entscheidungen gestellt und muss da ja Rätsel lösen, Gegner bezwingen, Schätze sammeln, ja, was man eben halt so tut in Fantasy-Setting halt. Und beim Das Schwarze Auge, ein frühes deutsches Rollenspiel, werden sie auch wohl noch Solo-Abenteuer genannt, da kennt man sie vielleicht auch noch eher drunter. Und ja, das waren diese Fighting-Fantasy-Bücher und das war eins davon, das erste eben davon. Und da wurde dann auch 1986, glaube ich, bei Games Workshop ein Brettspiel veröffentlicht. Warum bei Games Workshop? Ja, die beiden, Ian Livingstone und Steve Jackson, haben nichts mit dem US-amerikanischen Steve Jackson, der den Verlag Steve Jackson Games hat, zu tun. Das ist ein anderer Steve Jackson, das hier ist der UK Steve Jackson. Und die haben GW zusammen gegründet, sind, ich glaube, 2 von 3 Mitbegründern von Games Workshop. Und ursprünglich war Games Workshop ja jetzt nicht nur für Miniaturen, heute vor allem mit Warhammer, Age of Sigmar etc. eben bekannt mit diesen Reihen, sondern die haben brettend Rollenspiele aus den USA importiert. Das war, glaube ich, so das ursprünglich von Games Workshop. Unter anderem waren sie auch die ersten, die, ich glaube, Dungeons & Dragons nach Europa gebracht haben. Und da ist dann eben dieses Brettspiel auch erschienen. Das wurde 1987, 88 so im Dreh, vielleicht noch ein bisschen später, bei Schmidt Spiele veröffentlicht. Und das habe ich mir irgendwie Anfang der 90er dann zum Geburtstag gewünscht. Es hat mich angesprochen. Ich stand im Spieleladen vor diesem Spiel vor diesem Cover, das den Hexenmeister auch gezeigt hat, so, und ich wusste, das wollte ich haben. Das war irgendwie, da war so eine große Faszination da gewesen, weil Fantasy hat mich schon immer fasziniert.
Es ist cool, dass du das sagst, weil ich kenne das Spiel gar nicht. Also das Spiel kenne ich nicht. Ich habe nur eben bei dem Buch gesagt, na klar kenne ich das Buch.
Ja.
Da gab es ja noch was die Insel des Echsenkönigs oder irgend sowas oder Höhle.
Sehr viele von diesen Fighting-Fantasy-Büchern. Ja. Das war das erste von, ich weiß gar nicht wie vielen, 15, 20 oder mehr sogar.
Genau, ja. Da gab es ja auch die Einsame Wolf-Reihe, gab es ja auch noch in dieser.
Richtig.
Die habe ich alle noch zu Hause, ja. Also die waren mir auch immer lieb und teuer. Die habe ich sehr gerne gelesen, ja.
Großartige Unterhaltung auf jeden Fall und manchmal auch abrupt endend, weil dann kann der nächste Abschnitt kann schon bedeuten, dass man von vorne anfangen darf, weil man irgendetwas nicht geschafft hat. Fühlte sich manchmal ein bisschen unfair an, aber so waren diese Bücher.
Ja, ich mochte das so sehr bei diesen Büchern, du hattest ja keinen Würfel dabei, aber musstest natürlich Proben ablegen auf Kampf oder Fertigkeiten, wie man das so kennt, wie gut kannst du Schlösser knacken oder keine Ahnung was. Und da hatten die vorne immer so eine Zahlentabelle, wo man dann mit diesem Bleistift mit geschlossenen Augen dann auf diese Ziffer oder irgendwie auf diese Tabelle.
Ganz genau.
So, und dann hattest du irgendwann nur noch so Punkte auf deiner Tabelle und hast dann irgendwie die einzelnen Zahlen so halb durchgestochen. Ich habe das sehr geliebt, ja. Und
ja,
da gab es ein Brettspiel von tatsächlich.
Und da gab es ein Brettspiel von, ganz genau. Und das war, das war halt ein Brettspiel aus der Zeit Ende der 80er Jahre. Und man hat da ein Abenteuer verkörpert und musste sich dann eben durch das Unterreich unter diesem Berg eben durchschlagen, halt durch den Dungeon, um zu diesem Hexenmeister zu gelangen. Weil der hat einen Schatz, klar. Also logisch, mehr Motivation braucht man ja nicht, vor allem nicht als Jugendlicher und auch nicht in solchen frühen Brettspielen dann eben. Und im Grunde, es gab verschiedene Räume, in jedem Raum lag immer, es waren zufällige Plättchen halt mit der Rückseite nach oben, sodass man jetzt nicht wusste, was in welchem Raum ist. Immer ein Schatz und darüber eine Begegnung. Wenn man einen Raum betreten hat, musste man die Bedingungen erstmal aufdecken. Es konnten Fallen sein, aber natürlich halt irgendwelche Monster, Goblins, Höllenhunde und dergleichen. Gegen die musste man dann eben kämpfen und dann hat man den Schatz auch bekommen. Man musste sie so durch diesen Dungeon an eben schlagen, um zum Hexenmeister zu gelangen. Aber der hatte noch eine Schatztruhe und dafür musste man im Laufe des Spiels noch die richtige Schlüsselkombination finden. Es waren drei Zahlen. Es gab immer so neun, also die Zahlen von 1 bis 9 und drei Zahlen waren unter dieser Schatztruhe und man musste unterwegs dann eben noch versuchen herauszufinden, welche Zahlen das sind, damit man auch die richtigen Schlüssel sammeln konnte unterwegs, weil ansonsten kam man nicht an die Schatztruhe. Und das war schon sehr unfair insgesamt, weil sehr glücksabhängig. Welches Monster hat man bekommen? Welche Belohnung war unter dem Monster? Man hat gegen ein mächtiges Monster gekämpft und dann war die Belohnung halt nicht so groß. Und aber so war das dann eben bei solchen Spielen. Also ne? typische Fantasy-Spiele aus der Frühzeit eben.
Ja, da gab es ja einige, ja.
Genau, auch ein Schatz werde ich halt nicht vergessen, weil dieser Hexenmeister war der Endgegner, der war sehr, sehr stark, klar, als Endgegner. Und es gab einfach einen Schatz, das war das Zyklopenauge, damit konnte man den kampflos besiegen. Und das ist halt, ja, also wer das gefunden hat, ja, der hatte schon mal gute Chancen auf jeden Fall. Man musste die Kombination haben, den Hexenmeister besiegen, so um zu gewinnen und schon mal eins davon zu haben, war sehr hilfreich. Aber ja, das hat mich fasziniert, weil ich auch den Herr der Ringe Zeichentrickfilm von 1978 gesehen haben, dieses großartige Werk, das aber am Ende des zweiten Teils sehr endete und nie fortgesetzt wurde, also nach der Schlacht von Helms Klamm. Und ich dachte, ja, ich wusste irgendwie damit noch nicht so viel anzufangen, Herr der Ringe. Das erste Mal gesehen habe, war ich, keine Ahnung, 8, 9 Jahre alt. Und ich habe dann in den Anfang der 90er habe ich die Romane geschenkt bekommen zu Weihnachten und habe festgestellt, hey, das ist das Buch zum Film. Nee, Moment, der Film. Das ist der Film zum Buch.
Da hat jemand ein Buch geschrieben nach diesem zweiten Zeichentrick.
Und ich dachte so, und das geht noch weiter. Ich weiß, wie es ausgeht jetzt endlich. Das hat mich dann vollends in den Fantasy-Bereich eben gezogen. Danach war es dann um mich geschehen halt. So, das hat für mich die Tore aufgestoßen für eine ganz neue Welt. Irgendwie so dieses Brettspiel, der Hexenmeister vom flammenden Berg, und dann eben der Herr der Ringe und ja.
Cool. Und wie alt warst du da etwa?
Als ich das Spiel bekommen habe, ich denke mal so 13. Ja, so 12, 13.
Ja, das war, also da war auch diese Zeit, wo ich diese ganzen Abenteuerspielbücher, Tempel des Schreckens, Stadt der Diebe, wie die alle hießen, gespielt habe und dann auch immer Bock hatte auf sowas wie Hero Quest und Spiele dieser Art, also diese ganzen Fantasy-Spiele, wo du dann irgendwie mit irgendeinem unbeholfenen Krieger, Barbaren oder einem zarten Elfen in irgendeinem Dungeon reinrennst und dann da um dich rumschießt und es ist, oder diese wunderbaren schwarze Auge Computerspiele damals, Schatten über Riva,
Sternenschweif.
Richtig.
Schicksalsklinge war der erste, dann Sternenschweif und dann Schatten über Riva. Ja, alle gespielt auch.
Großartige. Esst mehr Käsetoast.
Ja, genau. Großartige Momente eben miterlebt. Und ja, HeroQuest, sowas haben wir dann eben auch gespielt. Genau. Richtig. Ja. Aber ausgelöst hat alles der Hexenmeister. Vom flammenden Berg, ganz fantastisch.
Cool. Muss ich mal gucken, ob ich das noch auf dem Sekundärmarkt irgendwo kriege. Da hätte ich mal Bock, das zu spielen, ja. Das klingt witzig.
Wirklich gut.
Der Berlin-Con auf dem Flohmarkt oder so.
Ja, oder ich also, bring's zu Berlin-Con mit, oder ich bring's zu Berlin-Con mit und wir spielen es mal. Vielleicht
oder so. Gut, wahrscheinlich muss es nicht nach Berlin schleppen. Wir sind nicht so weit auseinander.
Richtig, oder wir kriegen das anderweitig.
So mal eine Lösung. Dahin, genau. Also, das heißt, du hast es auch noch, das Spiel.
Ja. Ich hab's auch noch. Eben noch mal ganz kurz durch die Spielanleitung eben geblättert. Weil ich mich noch an eine Stelle irgendwie zurückerinnern wollte. Da gab es auch einen Fluss in der Mitte, noch ganz kurz. Als, und den musste man auch überqueren. Man konnte entweder das Floß nutzen, deswegen habe ich nochmal in die Regel reingeschaut, weil ich hatte das so in Erinnerung, als das ist so ein ganz schrecklicher Moment eigentlich. Auch aus designtechnischer Sicht, so wenn man moderne Brettspiele jetzt mal so über die nachdenkt und dann über frühe Brettspiele. Ein Fluss, und es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder die Fähre nehmen, da muss man Goldstücke bezahlen. Wenn man die 3 Goldstücke hat, kein Problem. Aber ansonsten muss man über so eine morsche Brücke gehen oder es war noch irgendwas anderes gewesen. Naja, aber die anderen beiden Möglichkeiten enden halt damit, dass man halt im Fluss landen kann, was dazu führt, dass man gegen ein Krokodil kämpfen muss, was dazu führt, dass, egal ob man es besiegt oder nicht, wenn man es nicht besiegt, ist natürlich schlecht, dann muss man wieder ganz von vorne anfangen, aber selbst wenn man es besiegt, wieder an das südliche Ende des Flusses zurückgehen muss und dann wieder versuchen muss, über den Fluss nach Norden zu kommen. Es ist halt wirklich, also wenn du mehrere Runden lang einfach Pech hast, dann kommst du nicht über diesen Fluss und kannst nicht weiterspielen. Das ist, also würde man wenigstens sagen, okay, man fällt in den Fluss, muss dann noch gegen das Monster kämpfen, nimmt noch einen Schaden oder sowas davon und wird dann wenigstens ans obere Flussende dann eben gestellt. Okay, so what? Aber dass man wieder dann nochmal anfangen muss, darüber zu kommen, ist halt einfach schrecklich.
Klingt ein bisschen absurd, aber auch sehr lustig aus heutiger Sicht, ja.
Ja, also wenn man anderen zuguckt, wie sie es halt wiederholt nicht schaffen, ist es lustig, aber wenn man selbst in diesem Fluss steht, dann nicht so. Aber das hat sich noch so eingebrannt. Ich wollte eben nochmal nachgucken, deswegen habe ich die Spielregel auch hier.
Cool. Wie ging's weiter dann?
Ja, das Tor zur Fantasy war weit offen. Mhm. Und dann sind halt auch seit Mitte der 90er Jahre die Pen-and-Paper-Rollenspiele dazugekommen. Erst so das Schwarze Auge, das war das, was dann auch in der Schule gespielt wurde. Dann haben wir auch mal Mers gespielt, also das Mittelerde-Rollenspiel basierend auf Rollmaster. Und dann kam aber bald AD&D dazu. Und dann auch sehr viel D&D ab 2000, vor allem D&D halt, also dann war es ja 3.0 und dann später 3.5, die aktualisierte Version. Wir haben verschiedene Campaign-Settings gespielt, Dark Sun mit AD&D, Forgotten Realms, später dann mit D&D 3.5, Eberron, großartig designte Welt, also wirklich Keith Baker, der hat einen Wettbewerb damals gewonnen. Und dann wurde sein Campaign-Setting, was er da in den Wettbewerb eingereicht hat, auch ein offizieller Schauplatz dann eben. Und es ist einfach nur fantastisch. Bricht mit vielen Stereotypen, die man ansonsten auch in der Fantasy-Welt eben hat. Also die Forgotten Realms sind typische Fantasy auf jeden Fall. Da ist auch sehr viel Schwarz-Weiß, also böse Dunkelelfen, böse Orks, gute Oberflächenelfen und so weiter und so fort. Halt, das eben so war in der frühen Fantasy und Eberron hat damit gebrochen. Und ganz großartig gemacht. Und Midnight haben wir auch sehr viel gespielt. Das kennt man wahrscheinlich nicht mehr so. Das ist eine Fantasy-Welt von FFG und spielt so ein bisschen mit dem Gedanken, was wäre, wenn Sauron gewonnen hätte. Nur es ist da halt nicht Sauron, sondern eben eine andere dunkle Gottheit. Und sie hat es dann eben geschafft, die freien Völker dann eben zu besiegen. Und die Spielercharaktere sind dann Teil des Widerstands. Es gibt noch die Elfen in ihrem großen Elfenwald, die noch Widerstand leisten, so der ganze Wald ist einfach eine umkämpfte Front. Dann gibt es noch ein paar Zwerge, die sich in ihre Städte im Gebirge zurückgezogen haben und die Menschen sind eigentlich alle unterjocht. Es gibt aber da noch ein paar freie Widerstandsnester eben und da spielt man dann eben den Widerstand in einer sehr düsteren, hoffnungslosen Welt. Aber das mochte ich dann irgendwann weg von diesem heroischen Fantasy hin zu etwas, zu einem düsteren Setting einfach. wo man andere Charaktere spielt.
Eine feste Gruppe oder?
Ja. Also das war dann so zu Zeiten meines Studiums dann eben gewesen. Da haben wir sehr viel gespielt. Wir haben nebenbei auch ein bisschen studiert, aber wir haben auch sehr, sehr viel gespielt. Ich weiß nicht mehr genau. 12 Runden pro Monat.
Wow.
So ein Dreh 10, 12 waren es dann gewesen zu Hochzeiten, dann auch in verschiedenen Konstellationen. Und ja, das sehr exzessiv, wie gesagt, so bis 2010. Wir haben die 4. Edition von D&D dann nicht mehr gespielt, die waren es zu mechanisch gewesen. Das war ja auch die, die am stärksten polarisiert hat. Für diejenigen, die D&D ein bisschen verfolgt haben oder verfolgen. Die Charaktere waren, die Klassen waren sehr stark aneinander angeglichen, hatten unterschiedliche Namen für fast denselben identischen Effekt letztlich so. War mehr Brettspiel als Rollenspiel bei vielen oder für viele, so in der Wahrnehmung. Die 5. habe ich auch ein bisschen ausprobiert, aber dann war ich schon ein bisschen rausgewachsen aus den ganzen AD&D und D&D Settings. So.
Ja, ich habe das immer auch echt gerne gespielt in der Schule, aber irgendwann habe ich damit aufgehört. Ich weiß gar nicht wieso.
Also mit dem so allgemeinen Pen und Paper Rollenspiel?
Ja, voll. Also ich habe ganz viel DSA gespielt früher, war viel Meister und habe auch viel mitgespielt und so und habe diese gekauften Abenteuer, die man hat, das Wirtshaus zum
Schwarzen Keiler,
genau, ja. Das ist immer das Schwierigste zum Spessart meinen, genau.
Fast.
Oder dieses ganze Entstehen von dieser Aventurienwelt DSA in den 90ern, das ist ja heute irgendwie fast schon unüberschaubar, wenn du da mal drauf guckst, denkst du, oh Gott, ich habe gar keinen Überblick mehr. Ja. Früher ist das so nach und nach erschienen, da gab es dann irgendwann so, okay, jetzt gibt's mal irgendwie eine Box Götter, Magier und Geweihte, jetzt bringen wir mal ein bisschen Ordnung rein in dieses ganze, in diesen ganzen mystischen Bereich oder in diesen ganzen religiösen Bereich oder so, ne? Und das war für mich total cool, mit dieser Welt mitzuwachsen. Ich hatte so das Gefühl, da kommt dann irgendwie so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr was Neues. Ich habe gar nicht so einen Überblick. Und dann haben wir das gespielt und total geliebt. Und irgendwann ist aber so nach der Schulzeit sind so meine Rollenspielfreunde irgendwie weggezogen, irgendwie zum Studieren oder so. Und ich habe dann in meinem Studium da niemanden gefunden, der das mit mir macht. Und dann habe ich das irgendwann aufgehört. Deswegen, wir haben tatsächlich viel DSA gespielt und als lustige Abwechslung Power, Plüsch und Plunder.
Uiuiui, ja, kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern.
Hast du irgendwie so ein Teddybären gespielt oder so eine komische Katze, die dann irgendwas konnte und so, das war witzig. Aber ich habe nie D&D gespielt. Also vielleicht mal eine Partie, aber nicht so regelmäßig. Ja.
Ach, das ja spannend. Also mit D&D ist jetzt seit vielen Jahren auf einer riesigen Welle.
Absolut. Ne?
Also alle oder sehr viele Menschen spielen D&D, es wird überall auch gestreamt und so weiter und so fort. Das ist ein Riesending. War schon immer groß, ne? Auch durch die ganzen Computerspiele. Baldur's Gate natürlich, jetzt auch mit dem dritten Teil wieder. Neverwinter Nights und so weiter und so fort. Icewind Dale, also von den 90ern bis jetzt auch immer ein Riesending, aber jetzt ist es halt so riesig, riesig, ja.
Und spielst du noch viele Rollenspiele mittlerweile?
Rollenspiele, ja. Also ich behaupte für mich, ich bin mehr Pen und Paper Rollenspieler als Brettspieler. Mhm. So. Also ich spiele beides.
Bei deinem Job, ne?
Wir sind ja auch Verlag für Pen-and-Paper-Rollenspiele.
Weiß ich schon, aber ihr habt zwei große Schwerpunkte.
Ja, genau. Wir haben zwei große Schwerpunkte und ich bin in beiden Welten so zu Hause. Aber persönlich fühle ich mich noch eher als Pen-and-Paper-Rollenspieler. So, da komme ich auch her. So, ne, diese fantastische Ecke und dann mit AD&D, auch ein bisschen DSA. Und dann während des Studiums haben wir sehr viel gespielt. Star Wars D6 haben wir noch ganz viel gespielt. Das war eine unfassbar gute Runde gewesen. Unfassbar emotional und drauf hingefiebert jede Woche. Und also das ist meine Welt.
Warst du auch auf Live-Rollenspielen dann regelmäßig immer mal?
Hab ich nie gemacht, gebe ich zu. Das war irgendwie, das beinhaltet, und da bin ich nicht gut drin, das beinhaltet auch basteln, Kostüme herstellen etc. Und das war irgendwie sowas, da hatte ich nie so wirklich Geduld für, muss ich sagen. Kommen wir gleich noch. Nicht noch so ein anderes Spiel oder eine Spielart, für die ich nie so richtig Geduld eben hatte. Aber Live-Rollenspiel, nein, tatsächlich, das habe ich nie gemacht. Ich habe unglaublich viel Pen and Paper gespielt, meistens auch als Spielleitung eben, aber live, nein.
Okay. Ja, das ist so eine Welt, in der war ich mal ein paar Jahre ein bisschen...
Cool.
Bisschen enger, aber da war ich auch, was war jetzt so als Jugendlicher oder so, ne, da wir hatten dann so ein paar Latexwaffen und da habe ich mit meinem Freund Tim Tiefenbach, falls du das hörst, liebe Grüße, der glaube ich irgendwann nach Japan ausgewandert ist, der Kontakt ist leider verloren gegangen, in der Schule waren wir ganz eng und irgendwann ist das so auseinandergegangen, also gar nicht durch einen Anlass, sondern einfach das Leben, ne, so.
Genau.
Und da weiß ich noch, wir haben Wochenenden und nach der Schule ganz viel Zeit im Garten verbracht und Kämpfen geübt mit unseren Latexschwertern und mit unseren Hellebarden und was wir da alles hatten. Und dann haben wir wirklich dann einfach ewig und 3 Tage da ein bisschen Waffen rumgekämpft, um dann 3-mal im Jahr irgendwie ein Wochenende wegzufahren. So, ne? Aber das war wirklich ewig viel Vorbereitung, um dann, wenn die Orks aus dem Wald kamen, schreien wegzurennen. Also da waren wir ganz groß drin, im Trainieren und dann im Weglaufen. Ja, das hat gut gespaßt.
Sehr cool.
Genau. Oder auf Burg Bildstein in Olpe, da gab es ganz große Labs früher. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Mein Geschäftspartner und ich, wir wollen eigentlich seit Jahren mal wieder auf eins gehen, aber wie du sagst, da brauchst du dann Kostüme und das habe ich alles nicht mehr. Mhm. Und dann für so ein Wochenende irgendwie gibt es dann irgendwie sehr viel Geld aus, damit du dann irgendwie halbwegs ordentlich angezogen dann.
Ja, klar, natürlich. Weil es heutzutage noch ein bisschen einfacher ist. Es gibt ja inzwischen auch echt viele Anbieter, wo man sich auch einfach so fertig komplett einkleiden kann und gar nicht mehr so viel machen muss, wenn man natürlich ein bisschen Budget dann für in die Hand nimmt halt, aber.
Ja. Theaterversteigerung oder Versteigerung von Kostümverleihen sind da ganz gute Quellen. Oh, ja. In Wiesbaden im Staatstheater, die versteigern 2-mal im Jahr Kostüme dafür. Da kann man mal.
Coole Idee. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht an sowas. Das ist eine richtig gute Idee.
Muss man nicht so viel basteln, ja.
Das ja, genau. So. Genau. Das ist irgendwie genau daran lag es, glaube ich, auch bei mir. Ansonsten so, dass das Schauspieler, das Rollenspielen, das hätte mir auch beim Lab sehr viel Spaß gemacht, ja.
Und deine Gruppe hat sich aber wahrscheinlich verändert jetzt dann über die Jahre. Oder sind da noch Leute von früher mit dabei? Ist der Kontakt erhalten geblieben?
Mit einigen schon, aber ja, wie du auch schon gesagt hast, ne, man, auch gerade während des Studiums oder Schulzeiten, man schließt Freundschaften, mit einigen hat man dann heutzutage dann auch noch Kontakt, andere Kontakte sind irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, manchmal einfach dann so verloren gegangen, es hat sich dann so ein bisschen wie man so klassisch sagt, auseinandergelebt auch irgendwo, gerade nach dem Studium sind dann auch natürlich auch viele neue, neuer Lebensabschnitt, ja dann auch für viele dann eben hat angefangen, neuer Job, Familie und so weiter und so fort halt. Das ist klar, dass da noch manchmal Interessen auseinandergehen. Und gerade beim Rollenspiel ist es ja so, das gilt natürlich auch für Brettspielrunden, aber für Pen and Paper Rollenspiel noch mehr. Es lebt davon, dass man halt auch regelmäßig mit einem und selben Menschen spielt. Beim Brettspiel kannst du es dann halt nochmal eher haben, dass du mit unterschiedlichen Konstellationen spielst. Klar, wenn du jetzt ein Legacy-Spiel am Laufen hast oder sowas, dann willst du es mit denselben Personen halt auch zu Ende spielen. Das ist klar. Aber so, ich sag mal, du spielst jetzt mal irgendwie hier eine Partie, keine Ahnung, Great Western Trail mit der Runde und dann beim nächsten Mal mit der Runde oder spielst Puerto Rico mit der Runde und dann mit der Runde und so weiter. Das ist dann nochmal einfacher auf jeden Fall. Pen and Paper Rollenspiel nicht. Und da das Commitment irgendwie auch, sich regelmäßig zu treffen, das funktioniert nicht immer. Ne? Auch mit Beruf, Familie und so weiter und so fort halt bei einigen. Das ist aber, ja, zu vielen habe ich auch immer noch Kontakt oder spiele auch noch mit denen.
Cool. Ja, und dann warten ja manchmal noch so unangenehme Legacy-Spiele oder so, die dann auch
Zeit fressen. Genau, deswegen halte ich mich weitgehend davon fern, weil genau, das ist einfach dann so, das nimmt dann die Zeit für viele andere Spielrunden dann einfach weg. Aber klar, du kannst dafür halt im Gegenzug, glaube ich, tief ins Spiel eintauchen halt und durch die Progression halt wunderbare Momente und Entwicklungen halt erleben. Das ist nochmal was ganz anderes, als jetzt einfach eine Partie von irgendeinem Würfelspiel zu spielen und dann ist gut halt so, weil das ist so, was kommt als nächstes? Man fiebert so, wie kann sich mein Charakter entwickeln oder welche Fähigkeiten bekommen wir und was ist in der nächsten Box drin? Das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis.
Cool. Sehr schön. Ja, Pen and Paper, große zwei Podcasts zu machen.
Oh, auf jeden Fall. Und eng verwoben damit auch eine andere fantastische Welt. Neben AD&D, so in den 90er Jahren war bei mir dann auch der Ende der 90er Jahre eigentlich schon Magic the Gathering. Hat auch eine große Rolle gespielt. Wir haben vorher auch noch ein paar andere Trading Card Games gespielt, leider auf das falsche Pferd gesetzt, so in den frühen 90er, Mitte der 90er Jahre. Da haben wir auch schon von Magic gehört, aber da haben wir Dark Force gespielt. Das war Sammelkartenspiel zum schwarzen Auge. Das ist dann hätten wir zu der Zeit lieber Magic angefangen, vielleicht hätten wir noch ein paar schwarzrandige Karten aus den frühen Editionen dann eben bekommen. Die Dark Force Karten sind jetzt nichts mehr wert. Die Magic Karten.
Nichts mehr? Tatsächlich?
Ich glaube nicht. Die Magic Karten sind unbezahlbar. Naja, wir haben dann ein bisschen, weil wir halt auch DSA kannten, dann auch Dark Force gespielt und dann aber auch schnell Middle Earth The Wizard. Das ist ein Collectible Card Game. Ist auf Deutsch bei Queen Games erschienen. Das hat uns super gut gefallen, weil wir ja auch Herr der Ringe-Fans waren, ja auch Merz gespielt haben, habe ich ja schon gesagt. Und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber dann trotzdem war immer noch der Sog da, dieses Magic the Gathering mal auszuprobieren. Ich habe es dann 99 mit Tempest, Sturmwind hieß auf Deutsch die Erweiterung. War ein richtig cooler Block gewesen auf jeden Fall. Haben wir angefangen. Und ich weiß noch, hast du Magic auch ein bisschen gespielt?
Oh ja, sehr lange.
Ja, sehr lange. Sehr
lange. Also ich bin eingestiegen kurz nach, also als ich angefangen habe, da war es vielleicht so 94. Also ich glaube, ich habe bei den Legends oder so, als die dann auf den Markt kamen. Das war, glaube ich, diese Legends-Reihe und dann gab es irgendwann die Ice Age.
Das war 96, war Ice Age gewesen, genau.
Genau. Ja. So, und dann bin ich aber tatsächlich bei, ich glaube, Tempest war ich noch drin und bei Masken glaube ich auch nicht. Ich glaube, so bei Masken bin ich, glaube ich, so knapp rausgegangen.
Das war, glaube ich, 2001 oder 2002 waren, glaube ich, Mercadian Masks, genau.
Genau, und da bin ich so, also 5, 6, 7 Jahre war ich da tief drin. Ich habe Turniere gespielt, ich habe auch echt teure Karten gehabt, so, die ich zum Teil gewonnen habe auf Turnieren. Irgendwie so ein Mox-Ring oder irgend sowas hatte ich mal und den Juice im Gin und die Bibliothek auf Alexandria, auf die war ich total stolz, weil die waren damals schon wahnsinnig viel wert und die habe ich dann irgendwie mal bei so Turnieren gewonnen und dann mal irgendwie auch was mir gekauft von so Preisgeldern, aber dann irgendwann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt keine Energie und keine Zeit mehr tief in diese Meta einzutauchen.
Absolut.
Und das Spielen selber mega, aber dann in diese Metas einzusteigen und mit jeder Edition einen Haufen Kohle auszugeben, das war dann im Studium.
Der Deckbau, ne? Was gibt es? Was gibt die aktuelle Meta-Umgebung her? Worauf muss ich achten? Was gegen welche Decks könnte ich spielen? Was packe ich ins Sideboard rein, um da irgendwie kontern zu können und so weiter und so fort? Das ist schon extrem fordernd. Also wenn man das wirklich auf einem höheren Level spielen möchte, dann ist das unglaublich umfassend und vereinnahmend, dieses Spiel. Aber es ist natürlich mit der Vielzahl an Karten, mit den Tausenden, Zehntausenden Karten, die es inzwischen gibt, sicherlich das komplexeste Spiel der Welt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es zu weit aus dem Fenster vorwage, aber ich glaube, durch die unglaublichen Interaktionen zwischen so vielen verschiedenen Karten, so viele Deckmöglichkeiten, ich weiß nicht, ob es ein komplexeres Spiel gibt einfach.
Und hast du noch Magic Card oder spielst du noch immer mal auch? Oder?
Also genau, wir haben dann gespielt.
Was drin?
Ich habe das auch 2 Jahre recht intensiv gespielt. Jetzt nicht so krass wie du, aber auch mal auf dem einen oder anderen Turnier. Wenn ich nicht vergesse, das war dann auch 99, sind wir nach Köln gefahren. Leider ist mir der Name entfallen. Und da war ein Turnier, 32 Teilnehmer, das waren nur 31. Und dann wurde Kai Budde gefragt, ob er mitspielen will, um den letzten Platz zu füllen. Das war der damalige deutsche Meister gewesen. Oder? Ja, genau. Ich glaube, der damalige oder ein Jahr später ist er deutscher Meister geworden halt. War einer der besten damaligen deutschen Spieler zusammen mit, ich glaube, Dirk Barbarowski zusammen. Ja, genau. War auch ein Kölner, meine ich. Und dann war natürlich, hat er gesagt, ja klar, mache ich. Und dann ging natürlich so ein Stöhnen durch die Teilnehmerschaft. Also, nein, nicht Kai. Ich glaube, er hat auch gewonnen.
Komisch.
Ja, sehr seltsam. War trotzdem, war cool gewesen. Ich habe nicht gegen ein Spiel gespielt. 2 verloren. 3 verloren, 3 Spiele, 2 gewonnen. Wir im Mittelfeld gelandet, war trotzdem ein cooles Erlebnis. Das sind 2 Jahre genau gespielt, auch so bis Mercadian Masks rein. Und dann dazwischen immer mal phasenweise. Wir sind zwischendurch bei Pegasus auch nochmal Magic Distributor geworden, 2012. Das war, glaube ich, so um Innistrad herum. Da habe ich es dann auch nochmal für eine Zeit gespielt. Ich fand auch das Gothic-Thema von Innistrad ganz cool. Vampire, Werwölfe und so weiter. Fand ich stark, war spannend. Auch die folgenden Editionen waren ziemlich cool gewesen, so vom Thema und von den Settings. Tarkir, was da noch alles kam. Theros, so als Archäologe, ist natürlich spannend mit dem griechisch angehauchten Welt. Immer wieder mal gespielt, dann nicht gespielt. Jetzt habe ich vor 2 Jahren angefangen, Commander zu spielen. Letztes Jahr weniger, aber ich will dieses Jahr wieder ein bisschen mehr machen. Das hat mir gut gefallen, das gefällt mir echt gut, weil man einfach, da kann man halt seiner alten Kartenordner durchblättern und kann viele Karten eben einbauen. So dieses mit nur mit aktuellen Blocks und dann rotieren wieder Karten raus und neue kommen eben rein. Also in mit diesen Formaten würde ich es halt auch nicht mehr spielen wollen. Da passiert mir einfach zu viel. Und seitdem die Welten auch für andere Brands geöffnet wurden, es gibt ja Walking Dead, es gibt Warhammer 40k Decks, es gibt, boah, ich glaube, Avatar wurde auch jetzt gerade angekündigt. Also Lord of the Rings haben sie gemacht. Ich meine, sowas wie Forgotten Realms, das hat für mich noch viel Sinn ergeben, weil es halt auch ein D&D-Campaign-Setting ist. Und D&D gehört halt eben zu Hasbro, beziehungsweise Wizards of the Coast, wie Magic auch selbst. Das ist ein eigener Brand, ist okay. Aber die anderen Sachen, das ist mal teilweise ein bisschen zu abgedreht, muss ich irgendwie so sagen. Und was für eine Produktschwemme dann eben rauszukommen, das ist Wahnsinn. Da verliert man den Überblick. Deswegen habe ich dann für mich gesagt, ja, Commander ist cool. Da kann man wirklich seine alten Karten nochmal raussuchen. Die kann man auch wirklich sinnvoll in diese Decks reinbringen. Und ich finde 100 Kartendecks auch sehr, 99 plus 1, finde ich auch sehr spannend, weil jede Partie anders verläuft. In der einen Partie ziehst du halt diese Karte überhaupt nicht, ja, oder diese Karten überhaupt nicht. In der nächsten Partie ziehst du sie, dafür andere halt eben irgendwie nicht. Das ist ganz cool. Und man kann damit einfach viel machen und ist sehr, sehr flexibel halt. Ist casual halt völlig zu spielen. Das ist ein gutes Format, gefällt mir einfach. Und man kann einfach so Einzelkarten sich dann mal, die man haben möchte, dann auch nochmal kaufen halt, ohne dass man jetzt da elendig viele Booster aufreißen muss. Wobei das halt immer, ne? Das war halt schon ein spannender Moment, weißt du ja auch noch, so die Booster aufzumachen und zu schauen, was ist drin.
Ja, das war, das hat gekickt, ja.
Ja, natürlich.
So, was ist drin und habe ich mal eine Rare oder eine Legend oder was weiß ich was, ne? Das waren, also war für mich damals echt aufregend. Und ich habe dann auch viel getauscht. Wir hatten in Wiesbaden so einen Spieleverein, der spielende Mensch hieß das, glaube ich, damals.
Okay.
Und das war eigentlich so ein Brettspielverein und der hat sich getroffen in so einem, ja, Kulturzentrum, Subkulturzentrum, wie auch immer. Und der wurde irgendwann total vereinnahmt von Magic-SpielerInnen, sodass die irgendwann alle protestiert haben und gesagt, hey, wir wollen hier Brettspiele spielen, was macht ihr eigentlich so? Und dann war das tatsächlich, ja. Als ich dahin bin, immer nur wahrgenommen als, hey, da treffen sich halt die Magic-Leute. So.
Ja,
und dann haben wir da halt getauscht und gezockt und so, ne? Und irgendwann gab es da Proteste und dann sind die Magic-Spieler, glaube ich, mal gebeten worden, nicht mehr zu kommen oder so. Also da gab es dann schon irgendwie so ein großes Gegeneinander oder zumindest eine Konkurrenz. Aber das war für mich immer so ein ganz fester Tipp. Ich glaube, es war ein Dienstagabend. Da ging es immer hin mit den Karten, die ich dann doppelt hatte oder die ich gesucht habe. Da hatte ich so eine lange Liste in meinem College-Blog damals.
Und ja, ja,
so natürlich. Präzise Karte und jene, ne?
Genau. Das war, jetzt kommt man natürlich gut an Karten ran, weil es gibt halt online viele Shops, die Karten anbieten, aber als es das noch nicht gab, da war es tolle dran, eben diese Karten dann auch zu tauschen. Da weiß ich auch noch, dann hat man noch für Magic oder auch für anderes hat man noch inseriert, der Kartefakt oder einen anderen Magazin.
Genau.
Ja, das war ein Kartefakt, da gab es halt auch Preislisten drin, dann konnte man ungefähr mal herausfinden, so was so der Tauschwert auch von den Karten ist, weil ansonsten, ich meine, wie viele Menschen wurden auf unzähligen Schulhöfen wahrscheinlich schon übers Ohr gehauen. Ja, gibst du mir deinen Black Lotus und ich gebe dir dafür hier diesen tollen Gin oder sowas. Also ich will nicht wissen, wie viele Menschen so im Nachgang noch weinen, weil sie irgendwie mal übers Ohr gehauen wurden. Und sowas gab natürlich Anhaltspunkte, denen man sich orientieren konnte, was den Tauschwert anging.
Gibt es denn diese Zeitschriften noch? Weißt du das? Kartefakt?
Ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, im Zeitalter von diesen Online-Shops braucht man so diese
aber das muss man sich, gar nicht also mehr. Vielleicht mal heute, für uns ist das so selbstverständlich, früher gab es eine Zeitschrift, die ist einmal im Monat erschienen, ja. Da wurde dann berichtet und da gab es Interviews und Karten und Ankündigungen.
Decklisten
und
halt so für neue Ideen.
Metadecks, genau. Probiert das mal aus, die hast du nachgespielt, ja. Sagt, Mensch, jetzt bin ich der Held im Erdbeerfeld, bis du gemerkt hast, die anderen spielen den gleichen Käse und dann musstest du wieder kreativ werden. Aber dann gab es im Mittelteil immer so auf so Zeitungspapier, das war dann nicht farbig im Zeitungspapier oder so Umweltpapier, gab es dann Listen, Preislisten. Ja. Was sind deine Magic-Karten wert, in welchem Zustand, was ist die Range, ne? Wir hatten ja nichts. Und das Internet, Richtig. Das kam ja erst dann wirklich so in den, natürlich in den 90ern, aber so bis dann irgendwie diese ganzen Sachen online abgebildet waren, das hat eine Weile gedauert. Und ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang? Ich bin 80er Baujahr.
Ich bin 1980 geboren.
Auch 80, sind wir gleicher Jahrgang, so, ne? Und ich habe auch im Studium mit Büchern in der Bibliothek gesessen und im Handapparat mir Sachen ausgeliehen. Also wir haben da nicht viel Internetrecherche machen können. Ich zumindest nicht im Studium. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber
Da ich mittelalterliche Geschichte studiert habe, war auch viel mit Handschriftensammlungen und so. Also einige waren auch digitalisiert, aber andere musste man natürlich wirklich dann physisch auf den Tisch legen und
Dann war aber eben dieses Sammelkartenthema war ja eben nicht nur das Spielen, so wie heute, wo du vielleicht sagst, ich habe noch so drei Decks in der Schublade, wenn mal einer kommt, spiele ich mal, ne? Sondern du hast da wirklich ja intensiv an allen möglichen Gelegenheiten getauscht, Zeitschriften gewälzt, mit Leuten dich unterhalten, sagen, hey, ich brauche jetzt mal hier einen Tipp, überlege, ob ich die Karte rausnehmen soll oder die Karte, ich darf ja nur 60 und jetzt muss ich mal gucken, wie ist das gebalanced, dann spielst du das 10-mal so und 10-mal so, also war wirklich hart experimentiert und heute gibst du das in irgendeine Engine ein und dann rechnen die dir irgendwie das Verhältnis aus. Ne?
Wenn du jetzt irgendwie auf Moxfield oder sowas gehst, da hast du Tausende, Zehntausende Decks, also das ist unglaublich, kannst die ranken nach Likes, nach, keine Ahnung, welchen Zugriffszahlen und so weiter und so fort, also das ist eine ganz andere Zeit, aber es hat auch Spaß gemacht, aber echt, wir haben extrem viel getauscht, Discworld haben wir damals auch noch gespielt, das war so ein Tabletop-Spiel auf bedruckten Pappscheiben von Amigo damals, das wird dann auch mit Anzeigen und wird dann irgendwie inseriert. Suche die und die Discs, biete die und die halt. Ne? Also ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Cool. Ja, lange Zeit. Und hat dich dann auch im Studium dann begleitet sozusagen?
Während des Studiums dann gar nicht mehr. Also damals wirklich die Pen-and-Paper-Rollenspiele, das ging Magic dann irgendwie so intensiv 2 Jahre und dann erst wieder so, ja, immer mal eine Partie vielleicht noch mit alten Kumpels zwischendurch, aber jetzt nicht wirklich regelmäßig so. Das war dann auch irgendwann zu viel, irgendwie die Zeit des endlichen Studieren musste man ja auch noch mal ein bisschen zwischendurch. Das ging ja nicht nur. Was aber tatsächlich noch gespielt wurde, das wäre so mein vierter Punkt, sind eigentlich so Tabletops. Und da im speziellen Confrontation. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Also ich habe vorher auch Battletech gespielt. Nie gehört. Ehrlich? Also das hast du jetzt, okay.
Wirklich, und also Tabletop ist überhaupt nicht meine Welt. Kann ich kurz einen Satz erzählen? Der Christoph von Better Board Games hat das erzählt, dass er dann auch in dieser Tabletop-Welt eine Weile war. Und ich habe da einmal zugeguckt bei Leuten, wie die Warhammer, glaube ich, gespielt haben. Und dann haben die sich so dermaßen gestritten wegen 3 Millimetern.
Ja, natürlich.
So, wo ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie nicht der Umgangston, den ich in meiner Freizeit brauche. Ich bin sehr harmonisch.
Also daran können echt Freundschaften zerbrechen. Das ist ja wirklich so etwas mit Sichtlinie. Sichtlinie ist so der Albtraum. Also wirklich.
Schrecklich. Ja, da hängt noch ein Ast. Ja, Leute, aber ich kann auch unter dem Ast durchschießen. Und dann wird da diskutiert bis aufs Blut.
Das haben sie auch diskutiert. Ja, das war wirklich furchtbar. Also diese Kondition hätte ich heute nicht mehr, ganz ehrlich. Will ich jetzt einen Würfel werfen oder komm, mach wie du willst. Aber das haben wir auch gemacht. Ja, wir haben am Battletech anfangs gespielt. Mit den Hexfeldern war das eben schon einfacher auf jeden Fall. Ob jemand Sichtlinie hat oder nicht. Wir haben ein bisschen Warhammer Fantasy gespielt. Das war mir zu aufwendig und auch viel zu teuer, muss ich sagen. Und da ist dieser Aspekt, ich bin kein guter Bastler oder kein geduldiger Bastler, wie beim Lab eben. Und bei Warhammer und anderen Tabletops musst du halt auch viel basteln. Du musst Miniaturen zusammenbauen, du musst bemalen im besten Fall. Ansonsten hast du halt nur die sogenannten Silberfische, wie wir sie genannt haben, die du über den Tisch geschoben hast. Und du musst Gelände bauen und so weiter und so fort. Was ich geliebt habe, ist das Bauen von Turnierlisten oder von Armeelisten oder sowas. Das war genau mein Ding. Und dann das taktisch-strategische, also da bin ich aufgegangen. Und wir sind dann schnell von Warhammer weggekommen und haben Confrontation für uns entdeckt. Das war Pluspunkt, ein Skirmish-Spiel, hat mit maximal 20 Figuren gespielt. Das ist sehr gut. Je nach Armeelisten, also wurden die auch selten ausgereizt. Es gab so ein paar Armeen, die sehr viele kleine hier Einheiten auf dem Feld hatten. Goblins beispielsweise, die haben die 20 auch voll bekommen, aber andere waren so die Wolfen, also große Wolfskrieger, Humanoide. Da hast du dann irgendwie so 4, 5 Maximalfiguren auf dem Tisch gehabt. Es war gut, Skirmish war nicht so intensiv, war auch nicht so platzintensiv und du hast halt nicht ewig aufgebaut. Warhammer Fantasy, bis jemand seine Ork- und Goblin-Armee aufgebaut hat, konnten auch schon mal 1, 2 Stunden vergehen halt. Das war so... Und hat eine tolle Welt geboten, halt das Ganze. Also es war ein französischer Verlag, damals Rackham. Ist ja auf Deutsch bei Beutelsend erschienen, das Spiel. Das war ein Spieleladen eigentlich in Berlin gewesen. Ganz tolles Gameplay, ganz tolles Worldbuilding. Ich habe es 4 Jahre, von 2000 bis ungefähr 2004, intensivst gezockt. Also wirklich intensiv, auch auf Turnieren gewesen, von Wiesbaden im Merlins bis Mannheim, Hannover, so überall hingefahren und Turniere gespielt. War auch richtig gut, weil gerade dieses Taktische hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das war so mein Ding. War in dem offiziellen Forum Moderator für die Strategiesektion gewesen. Ich habe in 4 Jahren, ich weiß nicht, fast 8000 Posts hingelegt. Also wenn heute das mal, ja, also das war, da bin ich richtig aufgegangen. Also richtig. Und dann hatten die aber ein bisschen zu strugglen. Beutelsend, dieser Laden ist insolvent gegangen. Der deutsche Vertrieb war damit weg gewesen. Ich weiß nicht, wie es dann eine Zeit lang aufgelöst wurde. Es ist auch eine Zeit lang an Cool Mini, glaube ich, gegangen. Da war es dann unter Confrontation Legends oder sowas dann nochmal. Aber ja, es ist nie wieder groß geworden. Die haben mit Prepainted, glaube ich, noch was gemacht. Aber es hat nie wieder so diesen Status im erreicht, dieses Spiel. Sehr, sehr, sehr schade, weil ich mochte die Welt auch. Orks waren jetzt nicht per se böse. Also es gab noch ein paar Stereotypen, aber es war schon nicht mehr so typisch US-amerikanische frühe Fantasy. Es war schon deutlich europäisch und man hat so diesen französischen Einschlag auch wirklich gemerkt. Und Orks waren Stammeskrieger, nicht gut, nicht böse, sondern haben eigentlich mit der Natur gelebt, waren eigentlich hervorgegangen aus Experimenten der Alchemisten. Ja, das waren so bösartige Genmanipulatoren und die haben die Orks als Krieger mit Goblin und Menschengehen irgendwie so gezüchtet. Und dann haben die Orks sich aber befreit und sind in die Steppe gezogen und ja, haben da so eine spirituelle Kultur entwickelt halt. Eigentlich ganz cool, alles so. Und ja, dann war irgendwann leider Ende gewesen und ich glaube, es wird auch nie wiederkommen. Es war nochmal der Versuch von einem französischen Verlag, Sors des Tours. Die haben vor allem Rollenspiele in Frankreich veröffentlicht, das nochmal über, ich glaube, Kickstarter zu veröffentlichen. Aber der lief auch nicht so erfolgreich und Sors des Tours, wenn man da mal googelt, also Insolvenz, Strafverfolgung und so weiter. Ich habe 1 Euro gebacken, weil es im Crowdfunding, um drin zu sein, habe aber nichts gemacht und ich habe trotzdem Post von der französischen Strafverfolgungsbehörde bekommen, ob ich da irgendwie ja mich in der Klage anschließen will und so weiter und so fort. Also. Ja, schade. Die haben sehr. Vom Verlag her tolle Sachen gemacht, muss man wirklich sagen. Aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Das war es dann leider auch mit Confrontation. Also waren 4 intensive, geniale Jahre, die ich nicht missen möchte. Alles hat seine Zeit, sagt man ja manchmal, und das war die Zeit.
Aber ist das nicht cool, was ein Spiel schaffen kann? Ne? Also das ist ja das, was mich an unserer Branche oder an unserem Umfeld so interessiert oder so begeistert, dass es wirklich Leute gibt, die sich so stark mit etwas identifizieren oder so eine Freude haben, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen. Also Moderator von einem Forum, 8000 Posts in 4 Jahren, Armeen anmalen, Armeelisten zusammenstellen, Strategien entwickeln, auf Turniere fahren. Da ist ja dass ein Spiel sowas schaffen kann, finde ich immer wieder aufs Neue total großartig.
Absolut. Das ist halt, dann hat man auch hier Forentreffen und alles gemacht, ne, um die Menschen halt hinter den Nicknames kennenzulernen. Nochmal was anderes als heutzutage, wo man dann auch vielleicht einmal irgendwie jetzt über Teams, Skype oder wie auch immer mal Kontakt halten kann, sich sehen kann und sowas. So, dann hat man erstmal auf so ein Forentreffen gegangen, erstmal festgestellt, du bist also, ach nee, und du bist.
Aubermausi 89 ist dunkelhaariger Metalhead, guck mal.
Ja, genau, richtig. Das ist einfach großartig. Ja, also wirklich, das ist mega. Wirklich toll, was wieder Menschen zusammengebracht werden, die so das gleiche Hobby dann eben haben und was für eine wundervolle Zeit man dann eben erleben kann. Und man hat ein paar Städte und Spieleläden kennengelernt, auf jeden Fall. Hat auch mal, weil Platzmangel war, dann auf der Straße gespielt. Überhaupt kein Problem. Auf dem Bürgersteig hier Böcke hingestellt, eine Spielplatte hingestellt und dann da Confrontation gezockt. Das war im Tellurian in Dortmund. Toller Laden von Dirk. Kann ich auch nur empfehlen, wer da mal in der Gegend ist, da mal reinzuschauen.
Das war ganz geil. Großartig. Klingt großartig. Also das waren die frühen 2000er von Magic zu Confrontation.
Ja, ne, also noch wenige Brett- und Kartenspiele, die bis dahin eine Rolle gespielt haben. Es war wirklich Pen and Paper Rollenspiel, Magic, also Sammelkartenspiele und Tabletops. Natürlich hat man auch mal zu der Zeit so ein Siedler von Catan gespielt. Klar, das hat ja auch viel Aufmerksamkeit erregt durch Spiel des Jahres 1997. Aber das war punktuell. Es lag vielleicht auch so an dem Thema natürlich. Wir waren sehr Fantasy, Science-Fiction affin, einfach zu einer damaligen Zeit. Oder ich dann auch sehr, natürlich auch sehr viel Fantasy gelesen. Und Siedler war vielleicht ein bisschen zu harmlos vom Brand her. Aber natürlich für die damalige Zeit ein tolles Spiel, immer noch ein tolles Spiel. Wegweisend in jeglicher Hinsicht dann einfach. Aber die ersten Karten- und Brettspiele kamen erst dazu. Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, weil du hast es im Vorgespräch schon erwähnt gehabt. Und jetzt muss ich es sagen. Munchkin.
Wir kommen nicht dran vorbei, oder?
Wir kommen nicht dran vorbei. Und es ist auch keine Werbung für Munchkin, weil ich bei Pegasus Spiele arbeite. Ganz ehrlich nicht. Sondern im Gegenteil. Letztlich hat Munchkin mich auch zu Pegasus gebracht. Ja, und deswegen muss ich es halt auch erwähnen, halt nicht, weil ich jetzt zu Pegasus arbeite.
Das ist nicht geboten, eigene Titel auch gut zu finden. Das ist okay.
Weil ich zu Pegasus arbeite, habe ich natürlich mit Pegasus-Titeln auch mehr Kontakt. Das ist auch klar natürlich so. Die sind dann vielleicht präsenter dann auch so in der Jetztzeit vor allem. Aber damals kannte ich Pegasus überhaupt nicht. Und wir haben 4 Rollenspiele gespielt. Und wenn mal eine Rollenspielrunde ausgefallen ist, weil jemand krank war oder keine Zeit hatte, es ist leider vorgekommen.
Wir sitzen da alle aufgebaut mit allem, vorbereitet und dann
Die
Leute ab. Ne?
Und dann sagt jemand ab.
Genau. Per SMS.
Ja, wir hatten auch schon jemanden eine Runde, der hat schon gearbeitet, der hat nicht mehr studiert. Der war auch immer früh müde. Ja, kann man da. Verrückt, ne? Weil er halt auch früh aufgestanden ist. Ach, es tut mir mal leid im Nachgang. So. Ja, so ist das halt. Weiß man, wie das dann war. Wir wussten es nicht, weil, wir waren noch Studierende. Und Munchkin, das war dann das, was wir gespielt haben, wenn dann Rollenspiel ausgefallen ist. Jemand hatte keine Zeit. Dann haben wir festgestellt, es gibt ja dieses Munchkin. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Rollenspiel. So eine Parodie. Und das könnten wir mal spielen. Ne? Dann geht man auch in den Dungeon und tritt Türen ein und besiegt Monster und sammelt Schätze und steigt Stufen auf. Und das ist auch noch ganz lustig gemacht von den Illustrationen her. Und man kann da richtig fies sein und den anderen in den Rücken fallen. Und dann haben wir angefangen, auch Munchkin zu spielen. Das Spiel gibt's ja auch inzwischen schon viele Jahre. Ist 2001 bei Steve Jackson Games, jetzt der andere Steve Jackson, jetzt der US-amerikanische Steve Jackson, erschienen und bei Pegasus seit 2003. Und das haben wir so ab 2006 dann eben gespielt. Und das war, wie gesagt, mein erster Kontakt auch zu Pegasus-Spiele als Marke. Wir dachten, na, das ist cool, haben wir auch einen folgenden Titel mal geholt, so Fiese Verliese. Der war nicht so gut, da erinnere ich mich noch dran. Das war dann so, nein, war auch von John Kowalic illustriert, so wie die Munchkin dann eben auch, aber ja,
das war's dann. Wie viele Editionen Munchkin gibt es mittlerweile oder Erweiterungen? Ihr habt das bei eurem Tank der offenen Tür mal gefragt. Ich glaube 1,5 Millionen
also verkaufte. Das sind die Spiele, glaube ich, die wir in Deutschland und verkauft haben mit Erweiterungen. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viele verschiedene Spiele es gibt.
Aber das ist ja
auch noch so kleine Booster, in denen halt so kleine Mini-Themen-Erweiterungen waren, wie irgendwie Weihnachten als Thema beispielsweise oder Drachen.
Dann gibt es aber es ist ja seit über 20 Jahren ein Riesenhit bei das Pegasus.
Ist, ja klar, nach wie vor noch. Und es ist so, das ist schon echt sonderbar. Man redet mit Menschen, sagen, dass sie auch spielen. Man erwartet dann so Antworten wie Monopoly, Uno, Trivial Pursuit. Dann kommt aber ganz oft auch Munchkin. Das ist Wahnsinn.
Klar, kennt jeder.
Ja, es kennt jeder. Das ist total krass. Ja, also. Und das hat uns damals auch, wie gesagt, voll gecatcht. Und dann kamen noch coole Erweiterungen raus. Star Munchkin hat Star Wars dann irgendwie in Star Trek parodiert, waren auch voll unsere Welten. Also Science Fiction ist auch so ein Ding. Ja, früher sowas Filme wie Stargate geliebt. Star Trek war auch immer so ein Ding, wobei Star Wars für mich schon ein bisschen cooler war. Weniger verteckt, ne? Und im Grunde ist Star Wars halt auch Fantasy. Es ist eine Märchengeschichte. Es gibt den dunklen Ritter, den schwarzen Ritter. Ne? Es gibt
eigentlich Star Wars kein Science Fiction. Da bin ich auch. Star Wars ist eigentlich kein Science Fiction.
Nee, absolut nicht.
Ne? Es ist Fantasy ist Märchen, Initiationsgeschichte, so, ne? Aber eigentlich kein.
Nee, genau. Es ist keine Science Fiction.
Genau. Ja, richtig.
Kann man eigentlich nicht sagen. Star Trek ist es auf jeden Fall. Na, da spielt dann irgendwie, da spielt Technik die große Rolle, Wissenschaft, Fortschritt. So, das sind die bewegenden Themen halt, die Star Trek dann immer propagiert hat und ausgemacht hat eben auch. Ja, also sowas halt eben auch, oder Munchkin Beist und so weiter und Munchkin Cthulhu. Also ich habe dann auch selbst gespielt, sogar mal auf ein paar Turnieren gespielt. Da kam so ein bisschen das Turniergehen wieder durch. Das war sehr krass. Und ja, wie gesagt, der erste Kontakt zu Pegasus und dann der erste Kontakt auch zu ein bisschen Brett- und Kartenspielen. Und dann kamen auch mehr Brett- und Kartenspiele dazu. Wir wollten noch ein bisschen mehr ausprobieren als dann wird es auch schon ein bisschen schwieriger, weil viel ausprobiert wurde. Ich habe jetzt mal zwei Spiele so rausgesucht, weil die sind auch immer hängen geblieben bei mir. Die haben für mich verschiedene Welten eröffnet und haben mir auch gezeigt, was Spiele alles können, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Die stehen für mich so ein bisschen exemplarisch für ja typische Eurogames, aber auch komplexere Spiele. Also ne, weg von so, hier, wir kloppen mal so ein bisschen Karten in die Mitte, sondern da sind schon richtig Mechanismen, die zusammenhängen. Das haben diese beiden Spiele für mich eröffnet. Und das eine ist Kuba. Das ist ein Spiel von Michael Rienek und Stefan Stadler. Richtig toll, von Michael Menzel auch illustriert. Das ist 2007 bei Eggert Spiele erschienen. Ja, 2007. Spielt auf Kuba. Und die Mitspieler haben Plantagen vor sich liegen mit Plantagenfeldern. Es gibt Baustoffe, Stein, Holz, Wasser, Rohstoffe, Zitrusfrüchte, Zuckerrohr, Tabak, genau. Und daraus kann man Waren erstellen, also aus Zuckerrohr rum und aus Tabak Zigarren. Und ich fand die Mechaniken unglaublich gut. Du hast halt 5-Personen-Karten. Reihe mit jeder Runde eine Personenkarte wählst du aus. So beginnt mit Startspielerin, Startspieler, legt die Personenkarte vor sich hin und führt die Aktionen aus, die auf der Karte dann eben stehen. Jede dieser 5 Personenkarten löst unterschiedliche Aktionen dann eben aus. Kennt man inzwischen auch vielleicht von anderen Spielen, sowas passiert. Also zum Beispiel habe ich den Arbeiter, dann kann ich auf meinem Plantagenplan, der besteht aus 3x4 Feldern, kann ich meine Figur, ich habe eine davon, versetzen und kann in der senkrechten und waagrechten alle Plantagenfelder aktivieren und 2 davon eben von den Rohstoffen nutzen und alle Baustoffe, die bekomme ich dann eben. So, dass der Arbeiter. Oder ich kann die Händlerin ausspielen, dann kann ich Handelsgüter kaufen oder verkaufen. Oder ich kann den Architekten spielen, dann kann ich ein Gebäude auf meinem Plantagenfeld bauen. Dann ist aber das Feld auch überbaut. Also da würde ich von dem Feld keine Baustoffe oder keine Rohstoffe auch mehr bekommen. Das hat schon viele Komponenten, die man so bedenken muss. Oh nein, ja, klar, die Gebäude sind gut, weil die ermöglichen es, Rohstoffe umzuwandeln oder Siegpunkte für irgendwas zu bekommen oder so. Ganz klar, ne, da geben mir meine, die geben mir meine Strategie auch vielleicht so ein bisschen vor. Aber die überdecken ja Felder, die ich dann nicht mehr habe. So viele, oder aber auch diese Personen, welche Personen spiele ich in jeder Runde dann eben auch aus? Was will ich denn so gerade nutzen? Weil wir machen das viermal, also viermal ineinander wird immer eine Karte gespielt, die Aktion ausgeführt, die fünfte Karte von diesen Personenkarten einer Runde wird behalten. Und die Karten haben den Wert von 1 bis 5. Und nach dieser Aktionsphase kommt es zu so einer Parlamentsphase. Und es gibt in jeder Runde immer 4 Gesetzesvorschläge. Die werden am Anfang schon mal vorgestellt, bevor man die Personenkarten ausspielt. Das sind 4 mögliche Gesetze, die in Kraft treten können. Und nachdem wir die Personenkarten ausgespielt haben, stimmen wir ab, welche von diesen 2 Gesetzesvorschlägen tatsächlich verabschiedet werden. Und dafür ist die 5. Personenkarte entscheidend, denn die Personenkarten haben Werte von 1 bis 5. Und das sind meine Stimmen, mit denen ich über die Gesetze abstimme,
klingt
ja in Kraft treten. Und die haben halt zum Beispiel Arbeiter, wo man die Felder dann aktivieren kann, hat den Wert 1. Hinten der Bürgermeister hat den Wert 5, aber der hat auch einen sehr starken Effekt. Damit kann ich nämlich Rohstoffe und wie heißen sie, Waren auf Schiffe transferieren, die dann verschickt werden. Und dann bekomme ich dafür erst Siegpunkte. Aber der hat den Wert 5 bei den Stimmen. Ich kann auch noch zusätzlich für Pesos noch mehr Stimmen kaufen, man eben 1:1 so. Und da sind dann bei den Gesetzen, will ich halt gucken, welches von den Gesetzen nützt mir, welches behindert meine Mitspielenden. Irgendwie so, jemand möchte ganz viele Gebäude bauen, da gibt es zum Beispiel ein Gesetz, da wird das Bauen von Gebäude irgendwie, muss man auch, glaube ich, 2 Pesos oder so noch bezahlen, wird also teurer. Möchte ich vielleicht, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Also, das hat mich geflasht, dass mir gezeigt hat, so krass, wie komplex Spiele sein können. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann kam später auch sowas wie Puerto Rico dann eben dazu, was ohne ein paar ähnliche Elemente dann eben auch enthält. So, das war total cool gewesen. Das, ich muss es mal wieder spielen. Ich glaube, es ist immer noch ein super gutes Spiel.
Das klingt mega. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, aber alles, was du gesagt hast, hat mich gerade gehuckt. Jetzt gucke ich gerade hier Fotos an. Bei Board Game Geek ist schon aufgeschrieben. Das muss ich mir mal anschauen.
Das sieht auch wirklich toll aus. Ne? Also das ist so großartig gemacht. Es hat mich von vorne bis hinten begeistert. Typisches Eurogames, geht natürlich um Siegpunkte so am Ende. Schöne Mechanismen. Mhm. Nach heutigen Maßstäben ist nicht, ne, kennt man vieles auch, aber so, ich sag mal 2007 war es für mich, der noch dann im Bereich der Brettenkartenspiele relativ unbedarft war. Es ging ja wirklich so erst mit 2006 mit Munchkin und danach so ein bisschen los. Hat dann langsam Fahrt aufgenommen. War das neu und anders und krass.
Cool. Klingt richtig gut. Danke für diese Schätzchen.
Gerne, sehr gerne. Und also kann ich nur, vielleicht ist es auch ein bisschen, manches ist auch nostalgisch verklärt, so, aber ich glaube, dass es immer noch sehr gut ist. Wenn es du suchst, dann suchen. Das ist natürlich, glaube ich, schwierig zu kriegen, die großartige El Presidente-Erweiterung.
Ist das dieser Holzbox, die ich gerade gesehen habe im Internet?
Nee, aber es gab auch Kuba, genau. Eggert-Spiele haben manche Titel auch nochmal in einer limitierten Ausgabe in der Holzbox rausgebracht. Das war dann damals mit Kuba so, das war mit Glück auf so, das war mit Mombasa so etc. Das war irgendwie so ein Ding von Eggert-Spiele.
Also es ist auf jeden Fall auf dem Sekundärmarkt gut zu kriegen. Die Erweiterung ist allerdings dann sehr teuer.
Genau. Ja, und die ist sehr gut. Aber es geht auch ohne, aber die ist nochmal sehr gut. Ich wollte es nur gerade mitgegeben haben. Nicht, dass du dich wunderst, so, weil ja, es ist, wie es immer so ist, ne, von Erweiterung werden weniger Exemplare veröffentlicht bei den Verlagen. Ja. Gibt es auch so ungefähr einen Schlüssel, mit dem man da so ein bisschen gucken kann. Mhm. Aber ja, weil die so gut ist, wollten sie dann Nachgang alle haben.
Schön.
Ja, das ist das eine Spiel und auch so ziemlich zeitgleich ein zweites Spiel, und zwar, das kennst du mit Sicherheit, denke ich mal, Race for the Galaxy. Das ist ein Kartenspiel von Tom Lehman.
Ja.
Das ist auch 2007 erschienen, damals im Original ja bei Rio Grande und auf Deutsch bei Abacus Spiele. Und das hat mich, geht auch um Siegpunkte, auch klassisches Euro. Und das hat für mich damals das Tor noch mehr als Kuba zu den komplexeren Spielen aufgestoßen, auch wenn es aus heutiger Sicht gar nicht so komplex ist. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, bei BGG hat es einen Wert von 2,99 und es ist schon komplexer, aber wir wissen ja alle, da geht noch mehr. Also, da geht ja,
wir
noch
mussten
mehr.
Üben in den 2000ern. Wir genau. mussten uns langsam rantasten an diese Komplexität.
Ich weiß gar nicht, was ist denn 2,9er heute? Das ist so gehobenes Kennerspiel.
Ja, würde ich sagen, ne?
Ja, genau. Aber noch kein Expertenspiel, glaube ich.
Kailü, damals komplexestes Spiel des Jahres 2011 oder so, glaube ich, war deutlich komplexer damals. Ne? Das war so, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist das schwieriger, komplexer geht's gar nicht. Und heute denke ich so, hä, das ist ja okay, das.
Ja.
Ne, so, ja, aber es hat sich halt auch viel entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren.
Natürlich,
ne?
Was die Komplexität von Spielen angeht, also ich sag mal hier so ein Civolution oder Mombasa oder ähnliches oder Archinova und so weiter. Also sowas gab's halt vor 20 Jahren in dieser Form einfach noch nicht.
Ja, war halt mega, ne, mit diesen vielen Milliarden Karten, die bei Race for the Galaxy drin waren. Und
also genau, das, für mich war es damals sehr komplex, weil natürlich, man musste auch erstmal den Einstieg finden. Großartig sind diese Kartensymbole, über die das Spiel dann eben arbeitet, was es sprachneutral macht. Das war fantastisch. Und wenn man die halt einmal verinnerlicht hat, was bedeutet Produktion, was ist jetzt hier Windfall, Way und so weiter und so fort, dann gibt es wirklich sehr viele Symbole. Wenn man die aber einmal durchschaut hat, ist es so einfach zu spielen und verzichtet auf Text. Es geht nur über Symbole, über Zahlen. Es ist großartig dahingehend designt. Man muss erst mal reinkommen, aber wenn man das drauf hat, dann läuft es richtig gut. Mhm. Und was es für mich auch noch besonders macht, ist so das Gameplay, das hat mich auch sehr gehuckt. Also wir haben das auch noch vor Augen, wir haben in jeder Runde fünf Phasen, die wir ja spielen können oder bis zu. Man kann erkunden, dann bekommt man neue Karten, man kann entwickeln, dann kann man so eine technologische Entwicklungskarte, die irgendwas permanenten Bonus, die irgendwie gibt, hinlegen. Oder man kann siedeln, dann kann man Planeten von der Hand hinlegen oder verbrauchen. Wenn man Güter produziert auf seinen Welten, kann man die dann eben ausgeben, bekommt Siegpunkte und anderes dafür. Oder man kann produzieren und dann werden die Güter ja erst auf den Welten produziert. Und zu Rundenbeginn wählt jede Person, die mitspielt, ja so eine Karte aus mit der Phase, die man spielen möchte von diesen fünf Phasen. Und anschließend werden dann auch nur die Phasen ja gespielt, die auch gewählt wurden. Also kann es sein, wenn wir jetzt hier zu zweit spielen, es gibt für zwei auch noch eine Variante, dass man zwei eben Karten hinlegen kann und dann noch mehr Phasen gespielt werden können. Aber jetzt mit der grundlegenden, wenn wir jetzt zu zweit spielen und du spielst beispielsweise Erkunden und ich spiele Siedeln, können wir nur diese beiden Phasen dann eben halt spielen. Die anderen fallen aus in der Runde. Und das ist schon so Klick. Oh, ja, was mache ich denn? Also, ich denke mal hier, Frederik, der könnte jetzt vielleicht, weil er braucht Karten, könnte er Kunden spielen. Das ist gut, weil ja, Karten könnte ich auch gebrauchen irgendwie so ein bisschen, aber eigentlich will ich ja auch jetzt siedeln, dann spiele ich das. Ich glaube nicht, dass er siedelt, weil er hat ja gar keine Karten auf der Hand. Es sei denn, er zieht bei Erkunden einen coolen Planeten, den er dann hinlegen könnte. Wenn er aber keinen Planeten zieht, kann ich siedeln, ohne dass er was machen kann. Perfekt, also dann machen wir das irgendwie so. Und dann machst du aber was ganz anderes und dann, ja, also das ist auch so ein bisschen so dieses Mindset. Was könnte mein Gegenüber auslegen von dem, wie kann ich da partizipieren? Ich glaube, dass du das machst, dann kann ich das auch machen, muss aber noch was vorbereiten dafür. Und das fand ich großartig. Und wer die Phase ja gewählt hat, hat auch noch einen Vorteil in der Phase. Beispielsweise Erkunden, normalerweise können wir zwei Karten ziehen, eine abwerfen, eine dürfen wir auf die Hand nehmen und behalten. Und wenn man so eine Erkundungskarte gespielt hat, wenn man selbst quasi das ausgelöst hat, dass die Phase gespielt wird, dann können wir das besser. Kann ich entweder sechs Karten ziehen, eine behalten, oder ich kann drei Karten ziehen und zwei behalten, halt so verschiedene Wahlmöglichkeiten halt. Und das fand ich cool, wie man die Phasen bestimmt, dass nicht alle gespielt werden potenziell, dass man dann noch ein bisschen so überlegen muss, was könnte kommen eben, womit kann ich auch was machen. Und die Funktion der Karten. Die Karten sind, also die Handkarten, Die lege ich vor mich hin, die spiele ich aus als Planeten, die dann zum Beispiel Güter produzieren können. Die lege ich hin als Entwicklungskarten, die mir Boni gewähren. Die sind aber auch Währung, um diese Karten ausspielen zu können. Also die Karten haben auch Kosten. Zum Beispiel, ich möchte eine Entwicklung ausspielen und hinlegen, die kostet irgendwie, hat Kosten von zwei. Dann muss ich zwei von meinen Handkarten abgeben, um das bezahlen zu können. Das ist irgendwie, ich habe fünf Karten und ich finde die gerade alle gut. Das sind zwei super Welten dabei, die ich unbedingt irgendwie spielen möchte. Die Entwicklung ist noch gut, das ist noch richtig gut. Will ich eigentlich gar nichts von ausgeben, aber ich will diese Welt jetzt diese Runde spielen und die kostet zwei. Ich muss zwei von diesen Handkarten. Fantastische Entscheidungsmomente.
Ja. Also das war, ich habe das nicht so oft gespielt. Ich bin nicht so tief drin wie du leider, weil ich weiß, mich hat das damals begeistert. Ich hatte aber nicht die Leute, mit denen ich das spielen konnte. Mhm. Das ist ja so ein Spiel, in das du dann auch ein bisschen eintauchen kannst, um in dieses Meta-Mind-Game reinzukommen, ja, und dieses zu antizipieren, was passiert da beim Gegenüber und meinen Plan abzustimmen auf das, was ich bei dir vermute und dann aber auch reagieren zu können, wenn ich merke, oh, das klappt alles gar nicht, wie ich mir das überlegt habe und so. Und ich habe das dann tatsächlich eine Handvoll Mal nur gespielt, auch bei so einem Spieletreff, und da war ich total geflasht, und dann habe ich es aber nie besessen und habe mir das jetzt aber vor einigen Jahren dann mal wieder gekauft, und jetzt steht es aber seit einer Weile auch schon ungespielt im Schrank. Das ist so ein Spiel, wo ich denke, ich habe mal wieder Bock, ja, das mal wieder auszupacken, ja, und da mal wieder mit jemandem ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja. Jetzt kenne ich natürlich die Leute, die das machen, und jetzt kommt da dauernd neue Spiele auf den Markt, die ich rezensieren darf, und dann bleiben
die. Da kommt man nicht dazu,
schön,
ne?
Das ist so, einen schönen alten Spiele so lange im Schrank. Aber das ist so einer der Titel, der bei mir, den ich also bestimmt einmal die Woche im Schrank sehe und denke, das muss ich jetzt mal machen demnächst.
Kann ich auch wieder nur empfehlen. Ja. Mach es mal, wenn du dazu kommst. Großartiges Spiel. Hat natürlich auch so Sachen wie wenig Spieler in Interaktion. Es ist auch klar, man muss eher so ein bisschen mitdenken, was machen die anderen, wie reagiere ich da drauf. Aber man kann es nicht direkt etwas verhindern. Ja, also das waren wirklich so, das hat die beiden Spiele haben für mich, die sind hängen geblieben. Es waren noch ein paar andere, aber die haben sich eingebrannt. Die haben hatten irgendwie was bewirkt. So, komplexe Spiele, krass, was Spiele können. Auf unterschiedliche Arten. Es sind zwar zwei Spiele, bei denen geht es um Siegpunkte, aber wie man letztlich drankommt, völlig unterschiedlich. So, total, total gut. Dann ging auch schon so diese Phase mit Pegasus so ein bisschen los. Ich habe
noch angefangen. Aber jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Du hast ja als Archäologe auch gearbeitet, oder?
Ja, genau. Richtig.
Wo warst du da? Du warst bei einem Landesamt, glaube ich, oder? Hast du mal erzählt?
Genau, also ich habe studiert in Gießen, klassische Archäologie, alte Geschichte, mittlere neue Geschichte. Weil, ja, Geschichten und Geschichte, das war einfach schon immer so meins, das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen hervorgekommen. Storytelling, Geschichten erzählen und Geschichte. Es geht ja manchmal auch ineinander über, so, das ist auch klar, so, wenn man sich gerade mal historische Zusammenhänge anschaut, dann möchte man auch wissen, warum ist was, wie passiert, was sind die Zusammenhänge etc., wie hat sich was irgendwie entwickelt, ach krass, so ist das passiert, und das war immer irgendwie so eins für mich, und ich habe Geschichte studiert und 2008 meinen Abschluss gemacht, vorher mal ganz kurze Wirrungen auch mal am Anfang vor dem Geschichtsstudium mal zwei Semester BWL eingeworfen und dann wieder sein gelassen. Man muss auch mal was ausprobieren.
Absolut, ja.
Man muss auch mal was ausprobieren, um zu wissen, was man wirklich machen möchte. Das gebe ich auch offen ehrlich zu, das ist einfach manchmal so, manchmal sind Wege nicht gerade, sondern manchmal sind Wege einfach irgendwie so verschlungen, und das ist dann auch vollkommen okay. Dass man nicht immer, man denkt immer heutzutage, man muss irgendwie dann schon den krassen Masterplan in der Tasche haben und diesen einen Weg irgendwie gehen, und ist dann verunsichert, wenn sich mal irgendwie was verändert. Und das kann natürlich verunsichernd irgendwie sein, wenn ich genau, wie geht's jetzt wohl weiter und so weiter. Aber das darf auch mal passieren, das eröffnet vielleicht dann auch irgendwie den Blick für was Neues, für was anderes, auf das man vorher nicht gekommen ist, so als kurzer Einschub. Deswegen ein schiefer Lebenslauf ist auch was Spannendes, und das ist ein Weg, der bringt einen auch mal weiter. So bei anderen funktioniert es auch ganz anders. Das ist so straight. Ich möchte irgendwie, keine Ahnung, ich bin zur Bank und habe dann 40 Jahre bei der Bank gearbeitet. Ja, ist auch okay. Ist vollkommen.
Und war das dann von dir aus sozusagen eine Abkehr von der Archäologie, dass du gesagt hast, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt und suche aktiv was Neues und bist dann in die Spieleszene gekommen, oder hast du irgendwie ein Angebot bekommen, das du nicht ablehnen konntest? Also wie war sozusagen dieser Schritt in der Landesbehörde zum Spieleverlag?
Ich habe meinen Abschluss gemacht und habe dann gearbeitet. Ich habe erst beim Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde gearbeitet und dann beim Landesamt für Denkmalpflege Wiesbaden auf Grabung. Aber wie das so ist, auch gerade in der Archäologie, Festanstellungen sind sehr rar gesät. Da gab es nicht viel, gibt es nicht viel. Man hat viele befristete Verträge. Was aber, und da wollte ich dann eben, du bist ja kurz dann darauf eingeschwenkt, sagen wollte, so mein erster Berührungspunkt mit Pegasus nach Munchkin war noch das Cthulhu-Rollenspiel, und ich bin dann, und das ist eigentlich so der Weg dann gewesen, der wieder da drauf führt, ich bin Supporter geworden bei Pegasus-Spiele, also Spieleerklärer, ne, in Spieleläden, auf Messen, Events, der Spiel in Essen etc. Mein erster Einsatz war, als habe ich das Cthulhu-Rollenspiel dann auch geleitet. Und da, die Rollenspiele waren immer so ein Thema, D&D habe ich ja schon erzählt. Cthulhu war dann für mich faszinierend, weil es ist weg von diesem Heroischen, Und das ist irgendwie eine ganz andere Erzählrichtung geworden. Dieser Horror, diese Subtile, diese Vergänglichkeit der Spielercharaktere einfach, das hat mich völlig fasziniert. Ganz andere Spielarten, die damit möglich waren und Geschichten, die erzählt werden konnten. Deswegen ist auch das Cthulhu-Rollenspiel bei mir auf der 8 und da spiele ich auch nach wie vor noch und das ist einfach mein System. Und habe das supported und dann, genau, bin ich ins Pegasus-Spieleteam gekommen und da war dann auch, weil ich auf der Spiel 2008 auch am Stand helfen wollte und supporten wollte, gab es ein Supporter-Treffen in Friedberg. Das gibt's immer noch, wenn die SpielerlehrerInnen dann jedes Jahr eingeladen, um schon mal die Neuheiten für die Spiele in Essen kennenzulernen, damit man sie auch erklären kann und weiß, was da so allem, was da alles veröffentlicht wird. Und da habe ich ein Spiel kennengelernt, was auf der 9 gelandet ist, weil es für mich eine Spielart freigeschaltet, die ich nach wie vor immer noch großartig finde, nämlich kooperative Spiele. Die ich total abfeiere. Ich mag auch kompetitive Spiele, aber mein Herz schlägt für Koops. Und da wurde ein Spiel gezeigt, was im September, was halt im Oktober bei Pegasus erscheinen sollte. 2008 bei Seaman Games erschienen von Matt Leacock. Das war Pandemie. Ist dann noch bei Pegasus halt 2008 eben erschienen. Das habe ich da auch supported und das, wow, das war nochmal. Ich habe vorher, glaube ich, schon, mein erstes Koop war, glaube ich, das Herr der Ringe von Rainer Knizia gewesen. Aber Pandemie hat dann, das war, was ist das? Zusammen und wie finden wir den besten Weg gemeinsam? Wir müssen uns absprechen. Das hat was, das hat auch nochmal was bewegt, ja. Und das habe ich dann auch unglaublich gerne gespielt. War ja dann auch bis 2012 bei Pegasus gewesen, dann leider der Vertriebswechsel, weil Seaman Games ja von Philosophia gekauft wurde. Daraus wurde ja F2Z und F2Z ging dann der Vertrieb an Asmodee und dann ist es ja auch 2016 dann an Asmodee auch verkauft worden, F2Z. Aber dieses Spiel immer noch und ein großartiges Spiel und auch die Legacy-Spiele sind wirklich, muss man auch sagen, haben auch das Genre der Legacy-Spiele ja auch mitbegründet.
Vorreiter.
Ja.
Vorreiter. Ich bin gerade tatsächlich mit Freunden mal wieder in einer Pandemic Legacy-Kampagne drin. Ja.
Ja.
Schon seit geraumer Zeit, weil die gesagt haben, ach komm, lass uns das mal entdecken. Und ich sage, ach komm, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und jetzt machen wir das. Die haben Nachwuchs bekommen vor knapp 2 Jahren. Das heißt, wir hängen ein bisschen hinterher. Aber das ist wirklich, ich fand diese regulären Pandemie, fand ich dann irgendwann so, ja, hatte ich dann irgendwann nicht mehr so den Riesenreiz, da bist du nach ein paar Partien durch. Aber das Legacy und diese Legacy-Varianten, die fand ich wirklich sensationell.
Wobei auch das Normale halt immer noch, finde ich, von so einer schönen Schlichtheit lebt. Es ist absolut einfach so klar strukturiert. Man hat eine Rolle, die hat eine Fähigkeit, so, oder zwei, also, ne, aber das ist so gut überschaubar, das ist so klar strukturiert, das kann man auch mit Menschen spielen, die halt noch nicht so viel Spielerfahrung dann eben haben, erst recht, weil es kooperativ ist.
Und viel Frustrationstoleranz.
Ja, natürlich. natürlich. Das gehört aber auch dazu, diese Spannung, diese besondere.
Absolut.
Und das habe ich auch supported und war den nächsten Jahren bei Pegasus, dann auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs als Spielerklärer, immer auf der Spielen essen, immer auf kleineren Events oder auch mal im Laden. Und hatte also da dann auch schon so ein bisschen die ersten Kontakte zu Pegasus-Spiele. Ja, was habe ich doch gemacht? Genau, ich war so ein bisschen so auf der Suche nach dem Wohin nach meinem Studienabschluss, befristete Verträge als Archäologe, gar nicht so leicht irgendwo fest reinzukommen. Eine Uni-Laufbahn habe ich für mich schon ausgeschlossen, das wollte ich einfach nicht. Wurde mir auch so angeboten, vielleicht ein bisschen bleiben, in der Uni, eine Uni-Laufbahn irgendwie so anstreben, aber irgendwie das die Uni-Struktur, das war nicht so meins. Das ist so. Nein. Und ins Archiv wollte ich irgendwie auch nicht. Da habe ich so ein bisschen überlegt. Was könnte man machen? Dann dachte ich so, wie wäre es eigentlich so Richtung Marketing, PR für Kultureinrichtungen? Ja, Museen, andere Einrichtungen, Institutionen. Es könnte vielleicht was Spannendes sein. Ich weiß nicht, wie viele in dem Bereich halt schon arbeiten, aber es wäre irgendwie so spannend, das Profil dahingehend zu schärfen. Und ich habe dann nochmal ein Zusatzstudium gemacht, so nebenberuflich. Und habe nochmal einen Abschluss zum akademischer PR-Berater gemacht. Wollte mich dann auch so in den Bereich umsehen, jetzt Marketing, PR für Museen etc. Und dann habe ich gesehen, dass bei Pegasus Spiele ein Praktikum ausgeschrieben war. Dachte ich, das war gerade nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe, dachte ich so, jetzt mein Praktikum, eigentlich jetzt mal so Job suchen. Dachte ich aber, komm, eigentlich ganz cool, hast du Lust drauf, das passt jetzt auch gerade irgendwie so. Und dann habe ich das zum 1.1.2012 angetreten und dann waren wir 3-4 Wochen später auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und da hat mich dann Andreas, einer der beiden Geschäftsführer von Pegasus, dann gefragt, kannst du dir auch eine Festanstellung vorstellen? Und dann so, es war jetzt eigentlich gar nicht jetzt mein Plan gewesen. Ich wollte so ein bisschen so Praxiserfahrung, Marketing, PR dann nochmal sammeln. Und dann dachte ich so, ja, okay. Und dann, das war es dann einfach. Da habe ich nochmal mein Hobby zum Beruf gemacht, wie vorher schon mal mit Geschichte und Archäologie. Und bin seit, 1.1.2012 dann bei Pegasus geblieben und verschiedene Funktionen, Eventbereich, Promotion, Support-Team geleitet etc. Und dann seit 2015, 16 dann im Bereich PR und Pressearbeit immer stärker. Und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin gerade.
Cool.
Das irgendwie, ein bisschen krumm und schief. Wie kommt man dazu? Und von Geschichte und Archäologie und dann noch zu PR und Marketing und irgendwie war es aber dann doch, es hat irgendwie gepasst. Es, eben auch durch die spielerischen Kontakte. Ich war Spielerklärer bei Pegasus etc. Ich war selber begeisterter Spieler. Hat auch in diesem Bereich dieser Eurogames ja dann so Ende der 2000er dann immer mehr und mehr reingefunden. Ne? Wie ich jetzt gesagt, mit so Pandemie, Race for the Galaxy und das Kuba und viele andere Spiele, die da maßgeblich daran beteiligt waren, mich da zu begeistern. Und deswegen ist das irgendwie alles stimmig und passend und logisch so. Aber rückblickend ist es auch mal einfach zu sagen. Ne? Aber es hat alles dann, es hat alles gepasst. Und das 10. Spiel ist eigentlich kein Spiel. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern es ist einfach so diese Welt der Koops, die ich einfach mag. Ob ich dann ein Eldritch Horror spiele, weil ich den Cthulhu-Mythos mag, oder ein Eons End, was mich lange Zeit sehr, sehr begeistert hat, auch immer noch einfach, weil es auch noch Deckbuilding, was ich auch sehr mag, mit dem Koop verbindet.
Absolutes.
Und auch sehr thematisch ist. Großartiges Spiel. Aktuell spiele ich Spirit Island sehr, sehr gerne halt, weil ich das einem guten Freund von mir gezeigt habe. Es ging irgendwann im Herbst letzten Jahres los und seitdem spielen wir das immer wieder. Und der total begeistert ist davon. Das war für mich nochmal die Gelegenheit, das rauszuholen. Großartiges Spiel, unglaublich knackig und schwierig und anspruchsvoll, aber wahnsinnige Spieltiefe. Oder auch Die Zwerge, das ist auch ein Koop-Spiel von 2012 von Michael Pan und Lukas Zacht, die auch Dorfromantik gemacht haben, das Brettspiel. Weil da auch der so ein pandemieähnlicher Mechanismus eine Rolle spielt, dass sie so Würfel, das sind da die Feinde dieser Fantasy-Welt, also Orks und Albe und Trolle, sich so, wenn zu viel auf einem Feld sind, dann breiten die sich aus. Das hat so ein bisschen einen Pandemie-Infekt, deswegen hat es mich auch total fasziniert, dass ich die Autoren halt eben sehr mag. Und auch viele weitere kooperative Spiele, die man da auch noch in einer Reihe eben nennen kann. Das ist mal so ein Schwanken, was jetzt gerade irgendwie an ganz oben eben ist im Moment, wie gesagt, vor allem Spirit Island, da war es lange Zeit Aeon's End oder Robinson Crusoe. Was ich aber gemerkt habe, ist in den letzten Jahren, dass ich Spiele lieber mag, die starkes Thema haben, die thematisch sind, die Geschichten erzählen. So rein von den mechanischen Expertenspielen bin ich weggekommen. Ich kann auch nochmal, ich habe so auch Spaß jetzt hier zuletzt mit einem Manifair von uns ausprobiert oder mit einem Brass oder sowas dann irgendwie Birmingham. Macht mir auch alles sehr viel Spaß. Aber ist natürlich alles, wissen wir ja alle selbst, sind alles sehr mechanische Spiele dann eben. Burgen von Burgund, das ist alles Klassiker, die haben wir auch rauf und runter gezockt. So. Aber ja, das Thema, es kommt immer mal so ein bisschen am Rande durch. Deswegen bin ich immer mehr zu diesen Spielen übergegangen, die auch wirklich so Geschichten erzählen, Hintergründe und so. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Das macht Spirit Island zum Beispiel da ganz gut. Es ist sehr mechanisch. Wo schiebe ich jetzt gerade welchen Siedler eben hin? Oh, was wird jetzt hier verwüstet und so?
Das ist harte Arbeit, das Spiel.
Das ist totale harte Arbeit. Man schubst die ganze Zeit natürlich, wenn man es mal reduziert und Platz hat, kann man sagen, man schubst Plastik rum.
Auf A nach B.
Auf ein paar Zentimetern. Also hier 20 Zentimeter Fläche, immer wieder hin und her und zurück und so. Es klingt sehr böse, aber im Kern macht es das. Aber die Geister, die man spielt, wie die das aber machen, das ist so stark thematisch dann schon wiederum. Dass das Thema gut durchkommt trotzdem. Ja, also habe ich einen Geist, der sehr langsam agiert oder sehr schnell, sehr viel Zerstörerisches machen kann, halt so, ne, Feuergeist und so weiter. Oder habe ich jemanden, der gut verteidigen kann und sowas halt. Das ist super thematisch. Und auch die Karten, die wir dann eben haben, die Fähigkeiten, das ist genau. Es ist ein guter Mix aus beiden Welten, finde ich, ja, beispielsweise. So. Aber ja, Themen, starkes Thema, Geschichten, das ist dann einfach letztlich wieder meins. So. Und ich spiele beides, Brettspiele, also Brettkartenspiele und Pen and Paper im Rollenspiel, wie gesagt, so ein bisschen mehr Rollenspiele. Aber auch das ist manchmal vielleicht so ein bisschen phasenweise irgendwie so abhängig davon, was gerade irgendwie mehr Spaß macht. So. Ich fühle mich in vielen Welten zu Hause. Tabletops habe ich jetzt zuletzt keine mehr ausprobiert, muss ich zugeben. So Trading Card Games, so ein bisschen Magic, aber ja, es kribbelt trotzdem immer mal so in den Fingern, wenn man irgendwie was Neues sieht mit bemalten Miniaturen und oder mit Karten oder sowas halt. Ja,
sehr schön. Ja, aber da schließen sich doch ein paar Kreise, ne? Wenn du sagst, ich mag Geschichten, kommst aus der von dem Pen and Paper, hast Geschichte studiert, Archäologie, da bist du ja auch auf der Suche nach Geschichten oder auf der Suche nach Dingen, forschst, gehst den Dingen auf den Grund und kannst das jetzt dann in deiner Arbeit auch in guten Geschichten machen, ob das in Rollenspielen ist oder bei Brett- oder Kartenspielen. Also scheinen wir doch zumindest bei so einem Themenkomplex.
Irgendwie passt es. Und natürlich auch bei dem, was man tut, zur PR, das geht da auch natürlich auch um Geschichten. Das Unternehmen darstellen, wer sind wir, so die Menschen, die dahinter stecken, halt so, da ist auch viel Storytelling eben so mit dabei, was wir dann auch ausweiten, gerade mit unseren Streams, die regelmäßig stattfinden, ein bisschen mehr Gesichter zeigen, zu erzählen, wer wir sind, was wir tun, und da ist es dann auch schon wieder irgendwo für mich, das ist das, was mir unglaublich viel Spaß macht, und diese ganze Branche, die ist einfach voll von Geschichte, also beides natürlich halt auch, ne? Wie eben schon gesagt, so, dann wird der eine Verlag an den verkauft, daraus entsteht irgendwie was Neues, das ist ja dann auch schon, solche Bezüge sind auch das, was mich irgendwie interessiert, das habe ich dann auch irgendwie sofort im Kopf dann eben drin, und das macht eben Spaß, und die Community natürlich dazu, es ist krass, wenn man, wie schnell man Menschen zusammen findet, wenn man über bestimmte Themen irgendwie redet und dann über bestimmte Spiele oder Momente in Spielen halt, und dann zack, als würde man sich schon lange kennen und nicht erst seit irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten auf einer Convention oder irgendwie sowas. Das ist für dich großartig.
Wunderbar, Peter. Hey, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich habe im Blick, dass du eigentlich eine kürzere Folge aufnehmen wolltest. Deswegen biege ich mal ab und sozusagen um deiner Willen, denn ich fand es ganz großartig. Ich habe ja ganz gespannt gelauscht, habe mir hier ein paar Titel aufgeschrieben, die ich jetzt endlich mal wieder spielen will nach vielen, vielen Jahren, oder mit Kuba, so ein Titel, wo ich denke, oh ja, der reizt mich, da muss ich mal auf jeden Fall einen Blick riskieren bei Gelegenheit. Ich sage dir ganz lieben Dank für deine Zeit und für diesen Einblick mal in dein Leben, in deine spielerische Karriere, Herangehensweise, Entwicklung, wie man es auch immer nennen möchte. Und du weißt es vielleicht, die Gäste haben bei mir immer das letzte Wort, deswegen schwenke ich zur Abmoderation und dann darfst du machen, was du tust. Wir hatten schon Nico Wagler, der einen 10-Minuten Verriss über ein Spiel gemacht hat, nochmal im Ausklang. Oder Leute, die einfach nur einen kleinen Gruß absetzen oder eine Botschaft, einen Kalenderspruch. Also du kannst auf jeden Fall gleich dir so viel Raum nehmen, wie du möchtest, für das Schlusswort. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dir sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du fandest es genauso interessant wie ich, dem Peter ein bisschen zuzuhören. Ich hätte noch stundenlang weiterhören können. Und sag dir, lieber Peter, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz schön, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und dich auch so schön vorbereitet hast und so lebendig und viel und leidenschaftlich erzählt hast. Das fand ich ganz großartig. Und ja, wenn du das auch schön fandest, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann darfst du das natürlich gerne teilen, gerne bewerten. Du kennst es, und bei Instagram oder Blue Sky Podcast, Brettspiel Podcast, und entsprechend auch auf dieser Website. Und natürlich mal eine Bewertung abgeben oder Herzchen oder was auch immer du da machen möchtest. Du darfst aber auch einfach nur Folgen hören und dich inspirieren lassen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Sag dir, lieber Peter, vielen Dank. Und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Die Welt braucht das. Und das Schlusswort hat auch heute mein Gesprächspartner Peter Berneiser, Pressesprecher von Pegasus Spiele.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen zu erzählen. Es ist auch immer so eine schöne Gelegenheit, da selber zu reflektieren. Das sind ja verschiedene Themen, die mir selbst ja auch so bewusst sind. Und wenn man das mal so im Vorfeld mal kurz so überlegt, welche Titel möchte ich damit reinnehmen, dann kommen natürlich auch viele Erinnerungen hoch. Das finde ich ist halt was ganz Tolles, und auch eben gerade an diesem Hobby. Es sind so viele wunderbare Momente damit verbunden. Viele Erinnerungen, gute wie schlechte Erinnerungen. Wenn mal so eine Partie irgendwie ein kooperatives Spiel spielt, dann am Ende eben halt nicht gut ausgegangen ist, dann ärgert man sich zusammen, aber ist auch gut. Aber es ist einfach, genau, es sind viele schöne Erinnerungen, und die sollte man sich auch mal bewusst machen, dass man da so tolle, gute Momente erleben kann mit Menschen. Und mein Appell ist, seid nett zueinander, wenn ihr zusammen spielt. Ladet andere Menschen dazu ein, wenn noch ein Platz am Tisch frei ist, sich dazuzusetzen doch und mitzuspielen. Ich glaube, das ist das, was unsere Community auch besonders auszeichnet, dieses großartige Miteinander. Und ich finde es wichtig und wertvoll, wenn wir das auch alle beibehalten und alle Menschen, die Lust haben, zum Mitspielen einzuladen. Und wir sind nett zueinander, wir haben guten Umgang miteinander, wir schließen niemanden aus, wir sind tolerant, wir haben ein tolles Hobby, das uns tolle Stunden und Momente Beben beschert. Und das soll auch so bleiben. Deswegen spielt fleißig, seid nett und habt viel Spaß.